PPR, Superflex, Titan Premium, NFL Playoffs oder Fantasy Playoffs?
Fantasy Playoffs.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's, wie steht's im hohen Norden?
Alles im Griff. Na, außer dass das Wochenende natürlich rabenschwarz war. Die Bundesliga ist wieder gestartet. Oh yeah.
Und, Grüße an Nisco gehen raus.
So, ich glaube, mehrere unserer Hörer sind tatsächlich FC-Fans. An der Stelle muss ich einfach sagen, keine Ahnung, was da los war, aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zum Sieg. Ich war bedient.
Alter, das ist 7-6-0. 7-1. Oder 7-1. 7-1 ja. War's. Eieiei. 5-0, glaube ich, schon zur Halbzeit oder irgendwas, oder?
Ja, es war.
Also, ich hab das gesehen. Ich habe so dein Post nur im Discord gesehen. Und dann dachte ich mir, okay, Alter, was ist da los? Da gucke ich hin. Ey, Alter, what the fuck ist denn hier los?
Ja, naja, lassen wir das. Fußball soll nur eine Randnotiz hier sein.
Ja, genau. Kein Fußball-Podcast. Wir haben hier noch nie über Fußball geredet. Also
so, scheiß wir das. Fußball. Weg mit die Viecher. Ja. Du hattest ein erfreuliches Wochenende, ne? Du hast.
Auf ganzer Linie. Einmal klar, die Löwen haben sich auch wieder in die Spur gebracht, aber das ist gerade nicht der Fokus natürlich, ne? Das Herz schlägt gerade rot und gold und macht natürlich Spaß im Moment.
Ja, nach dem Wochenende sind die Löwen wieder der Fokus, da habe ich keine Zweifel.
Ja, das kann gut passieren, das ist richtig. Aber da weiß ich nicht, ob das mehr Spaß macht. Also, naja. Das ist so, wir werden das verfolgen. Ich bin vor allem mal gespannt, ob jetzt, was uns am Championship Weekend erwartet. Overall, wie viele Punkte gibst du den NFL Playoffs bisher auf einer Skala von 1 bis 10?
Boah, ich glaube, das sind wirklich die schlechtesten Playoffs seit langem.
Ja, ich kann mich auch nicht erinnern. Also ich muss sagen, klar, die Niners Ding, dadurch finde ich es halt geil, aber ja, die anderen Spiele, wo die nicht beteiligt sind, so, also boah, furchtbar.
Ja. Also wie gesagt, ich finde auch, also ich bin richtig, also das ist richtig zum Abgewöhnen. Also ich weiß nicht, einfach schlechtes Niveau, schlechte,
auf kaum einseitig.
Spannung. Ja, genau, ja. Richtig. Also, weiß ich nicht. Das ist echt. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr wieder besser. Also, das ist wirklich zum Abgewöhnen.
Ja, ich habe mich echt gefragt, ob das jetzt, ist das jetzt gerade so ein Recency-Bias auch, dass man das jetzt so auf die Vergangenheit legt, man da die rosarote Brille drauf? Oder ist das eigentlich doch außergewöhnlich? Weil, ja, es sind schon irgendwie wirklich viele schlechte Teams in den Playoffs unterwegs. Und also, sowas wie. Es hat mich wirklich aggressiv gemacht, wie die Jaguars gegen die Chiefs so eine Chance also liegen lassen und im Prinzip das ganze Spiel über, auch wenn im Prinzip es wäre vielleicht nochmal eng geworden, eben mit diesem, hätte da Agnew nicht weggefumbelt an der nahe der Goal, nahe der Endzone. Aber im Prinzip hatte ich nie das Gefühl, dass die Chiefs so richtig in Gefahr waren. Und ja, das finde ich eigentlich schon enttäuschend, wenn du nach nicht mal einem Viertel und beim Stande von 10-7 oder was es mal war, dann mit dem humpelnden Mahomes spielen musst. Ja. Also das ist schon enttäuschend irgendwie.
Ja, aber trotzdem hatte man ja nie das Gefühl, dass die Jaguars wirklich dass sie das wirklich gewinnen können. Also
nee.
Ich hatte das nie, auch wenn das Ergebnis jetzt nur One-Score war, aber das war wirklich,
was mich auch ein bisschen enttäuschend finde, ist ja auch die Rezeption des Wochenendes da jetzt. So, ja, man kann ja jetzt zufrieden sein mit der Saison und es geht ja in die richtige Richtung, verheißungsvolle Zukunft und so weiter. Und im Prinzip, seid ihr ganz ehrlich, die haben da Trevor Lawrence, das ist halt das Ding. Ja, super. Der hat echt sich super entwickelt in seinem zweiten Jahr, aber die haben, ich habe es mir vorher nochmal angeschaut, die haben mit das höchste Spending dieses Jahr auf dem Cap für die Defense in der NFL. Ich glaube, sind sie Top 3. Was die für ihre Edge-Rusher ausgeben, ist also ganz weit vorne dabei. Überhaupt für die Linebacker, also viel Geld auf den Kader geworfen. Die haben jetzt aktuell negativen Cap-Space für 2023. Und ich finde halt nicht, dass das so ein Team, also ja, das kommt aus dem Nichts, weil es halt letztes Jahr mit Urban Meyer komplette Scheiße war. Und dagegen ist es schon besser. Aber wenn du so eine Chance mal hast, du hast viel Geld ausgegeben in der Free Agency, du hast eigentlich jetzt den Quarterback, der den Schritt gemacht hat, der da mitspielen kann. Und dann hast du so eine Chance aufs Championship Game und lässt sie eigentlich kläglich wirklich verstreichen. Bin gespannt, ob sie dem nicht noch nachtrauen in den nächsten Jahren.
Ja, gut, du kommst natürlich nicht alle Tage dahin. Das muss man schon sagen. Da
in der Conference.
Ja, gut, die Conference werden sie aber wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre gewinnen jetzt. Also
nicht Division, Conference. Das ist das Problem. Ja, also du hast, es gehen ja Herbert, Burrow, Mahomes, ja. Allen, die gehen alle nicht weg.
Nein, das ist definitiv. Was ich sagen muss, natürlich, die Defense und diese ganzen, also die haben natürlich sehr viel Geld für schlechte Spieler ausgegeben, ne? Also, oder für Mittelklasse ausgegeben. Aber ja. Also wenn man jetzt mal wirklich auf den Roster auch guckt, also da sind schon einige Leute, die hochdotierte Verträge haben, wo man, ja. Also die nicht mal Mittelklasse-Spieler sind. Und da müssen sie wirklich, glaube ich, auch nochmal die Scherben von Urban Meyer beseitigen, die da nach wie vor auf dem Kader rumtouren. Und aber natürlich, klar, die Verträge bekommst du natürlich nicht ohne weiteres alle so weggebürstet. Und natürlich, ja, was wir für Offball-Linebacker ausgegeben haben, da brauchen wir nicht drüber reden. Das war eine Vollkatastrophe. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich sehe es ein bisschen positiver für die Jaguars tatsächlich. Die haben jetzt Ridley dazu bekommen noch. Der ist schon da. So, das kann man halt einfach schon mal sagen. Den werden wir nächste Saison haben. Das ist schon mal ein Riesen-Upgrade. Ich fand einfach, also du hast schon gesehen, die haben zwar einiges an Breite in ihrer Receiver oder in ihren Skill-Position-Player-Gruppe, aber die haben ja keine Qualität. Da ist ja kein Spieler bei, wo du sagst, wow, das ist jetzt ein Spieler, der ja überdurchschnittlicher NFL-Spieler ist. Also Etienne okay, aber Running Back halt, ne? So ist halt ein Mittelklasse Running Back oder Mittel bis guter Running Back, aber die Receiver und auch Engram, das sind alles durchschnittliche ersetzbare Spieler. Also Kirk hat ja eine gute Saison gespielt, aber ist eigentlich auch nicht mehr als eine 2,5 oder sowas. Und das ist eben das Problem. Und ich glaube schon, dass Ridley nochmal einen Push geben wird. Sie haben auch die Möglichkeit im Draft sich nochmal zu verstärken. Und ich glaube schon, dass da auch einiges möglich ist, wenn man da die Ressourcen richtig investiert.
Ja, aber da muss echt viel kommen. Also die müssen jetzt, die haben einen viel, viel besseren Coach. Die haben das solide gemacht dieses Jahr. Alles okay. Am Ende haben sie aber echt eine Fraud-Division gewonnen. Ja, also gehört auch zur Wahrheit dazu, glaube ich. Und wie gesagt, es war halt geil. Du hast dieses freie Ticket eigentlich bekommen, dadurch, dass die Chargers das weggechoked haben. Und das haben sie ja auch gut genutzt dann, die Chance. Also das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Haben sie ja dann richtig gut gemacht. Und ja, also es hat mich echt, ich habe das angeschaut und dachte mir, Jungs, der Kollege kann kaum mehr laufen und jetzt bringt ihr ihn nicht mehr unter Druck gesetzt. Also ihr versucht es auch gefühlt gar nicht mehr. So, was ist denn los mit euch? Es war ein bisschen schade. Also das war dann dieses aus real NFL-Sicht einfach beim Zuschauen hat's mich wahnsinnig gemacht.
Ja, also das Conference-Argument, was du gebracht hast, ist ja auch absolut legitim. Also das ist ja, muss man auf jeden Fall berücksichtigen.
Es wird hart. Genau, die anderen Spiele, ja, Giants, da glaube ich, braucht man keine weiteren Worte dazu verlieren und das sagt viel über das Matchup Vikings-Giants im Nachhinein aus, oder?
Ja, also ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Also, so ein Team in Playoffs kommt, dann kannst du es auch gleich lassen. Also, das ist echt so ein bisschen, sie haben es sich ja verdient, sie, alles gut, ne? Sie haben ja aus den begrenzten Möglichkeiten viel geholt, ne? Das kann, muss man schon erwähnen, aber boah, ey,
Für den neutralen Zuschauer war es nicht gut, dass sie reingekommen sind. War eine coole Story, so während der Regular Season und dann, wenn's, also da freut man sich irgendwie drüber und denkt sich, ja cool, dass die das machen und dann siehst du die Konsequenz daraus, war halt an dem Wochenende ganz übel.
Komplett, also, na egal, komm, ich will nicht zu viele Worte verlieren, Giants sicherlich auch vielversprechend für die Zukunft, aber ja, im Moment, komm.
Ja, und dann, dass die Bills da so zusammenklappen, das war natürlich fast schon, das war eigentlich die allergrößte Enttäuschung jetzt, weil auf das Spiel hat man ja wirklich hingefiebert und dann guckt man das an, da steht es da 14-0.
Ja.
Und da hast du das Gefühl, okay, hallo?
Jamar Chase.
Fang dir an.
Ja, Jamar Chase einfach, was war das? Post-Route und die Bills Safety. Also, Safety, also, was war das denn? Das war, also, wer ist dieser Receiver mit der Nummer 1 von den Bengals? Ist er gut? Müssen wir ihn kennen? Ja, also, bitte, ey. Das war wirklich grausig. Ja.
Es hat mich auch, es regt mich ja eh schon so auf, dass die Bills wieder draußen ein neues Stadion bauen, ohne Dach. Weil sie denken, das ist jetzt der große Playoff-Vorteil für sie, Heimvorteil. Dann ist wirklich mal ein Schneespiel in den Playoffs und dann werden sie einfach komplett wegrasiert.
Ja, vielleicht sollten sie sich das nochmal überlegen, ob sie nicht doch nochmal ein
Echt Dach so. Bauen. Ja, also komm, das ist so einfach übel.
Ja, naja.
Ja. Es ist echt, also alles in allem sehr komische Playoffs. Und jetzt sehen wir da mal Holmes. Was ist dein Take hier zu Bengals Chiefs? Ich glaube, Wettmarkt sieht tatsächlich die Chiefs als Favoriten und ich verstehe nicht, warum.
Nö, also Kelce ist halt Kelce ist halt ein absoluter Superstar oder Megastar. Das ist einfach, der ist einfach geisteskrank, der hat auch die Jaguars alleine zerstört auch, muss man einfach so sagen. Das war eine unmenschliche Leistung. Und
wie sie ihn mit irgendwelchen Edge-Rushern gecovert haben, das war oh!
Also dann kannst du es auch lassen. Naja, jedenfalls also ich sehe die Bengals aktuell vorne. Ich glaube, das ist das einzige Team, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass die wirklich rollen und also wirklich auch nochmal eine Schippe drauflegen können, wenn sie müssen. Und also das sehe ich jetzt klar. Und ich glaube, die Verletzung von Mahomes ist schon auch extrem bitter für ihn, weil er auch schon viel von seiner Mobilität auch mitlebt, indem er Plays erweitert und so. Ich glaube, das wird ihn schon einschränken. Und also ich würde auf die Bengals tatsächlich tippen, dass die jetzt in den Super Bowl kommen.
Ja, also bin ich mir eigentlich total sicher. Also ich sehe, die Defense ist richtig gut. Die haben eine ordentliche, also da gibt es auch Leute, die irgendwie was von ihrem Handwerk verstehen, habe ich den Eindruck. Die ist auch das ganze Jahr schon gut.
Ziemlich gut sein, ne?
Also, ja, ich glaube auch, dass der gut ist.
Muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht, also die Bengals-Defense ist halt so, ja, du hast keinen Superstar oder irgendwas, aber sie spielen echt in Ordnung. Ich meine, gut, die Outside-Corner sind zwar jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber gut, wen haben die Chiefs schon outside, ne? Das ist halt auch das ist jetzt kein Mismatch. So, und wenn du Kelce einigermaßen covern kannst, so, da sollten sie mal bei Bill Belichick anrufen und sagen, okay, Bracket und dann schlagt uns mal mit Juju und Tony und wie die ganzen Leute da heißen.
Ja, die Bengals, richtig geil, was die in ihre D-Line einfach, wie sie ihre D-Line aufgebaut haben, mit Hendrickson, mit DJ Reader, das sind schon brutale Spieler und die haben ja auch das ganze Jahr über, also hat mir die Defense schon wirklich gut gefallen. Die hast ja auch kaum Running Backs spielen können gegen die Bengals, wenn sie, da ist mir so das erste Mal eigentlich aufgefallen dann irgendwann, irgendwie Mitte der Saison, oh, Alter, da geht ja gar nichts gegen die und ich finde, die sind richtig stark einfach.
Ja, die DJ Reader ist wirklich so ein Under-the-Radar-Player, glaube ich. Ja. Ne? Also der ist wirklich, ich meine, wenn du jetzt so auf Nose Tackle guckst, ist er wirklich mittlerweile ein Top 5 Player, ne? Also, das ist, und das, also, das hat man, das Verständnis hat man gar nicht so sehr, aber, also, wenn man jetzt mal drauf achtet, der, ja, ist halt auch nicht so ein klassischer Nose Tackle, ähnlich wie Dexter Lawrence auch, der kann halt auch die, kann halt auch den Passer rushen, ne? Das ist halt schon interessant, ja. Nee, aber ja, also ich gehe davon aus, dass die Bengals gewinnen, ja.
Ja, aber gut, wir kommen da, glaube ich, im Verlauf des Mailbags sowieso noch dazu. Deswegen lassen wir das mal dahingestellt. Und ich würde sagen, damit können wir dann auch schon rübergehen Richtung Werbung,
jawohl,
oder? Und Phil, sag uns doch mal, wie kann man uns denn folgen?
Ja, Twitter @DynastyFlo. Dir @49erFlo, mir @Phil81190 und kommt in unser Discord-Channel, da könnt ihr Fragen wie zum Beispiel für den heutigen Mailbag stellen und auch andere tolle Sachen entdecken. Klingt jetzt, naja, jedenfalls kommt da rein, bewertet uns gerne, gibt uns gerne Feedback und ja, dann supportet uns auch gerne, Flo.
Genau, das könnt ihr machen über patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Alle, Überweisungen, Spenden, Geschenke in unsere Richtung sind gerne gesehen. Vielen Dank für den Support. Und an der Stelle sei auch der Marvin noch kurz erwähnt. Danke für deinen Support, ist angekommen und wir freuen uns sehr über die monatliche Unterstützung.
Ja, guck, selbst bei Ohio State hört man uns, ne?
Genau.
Marvin richtig. Harrison Jr., Supporter des Podcasts. Ja.
Hat ein bisschen was abgezwackt von seinem NIL-Deal.
Ja.
Das ist gut. Wunderbar. Sehr schön. Dann lass uns doch damit jetzt in den Mailbag starten. Und oder haben wir eigentlich Hörer-Trades? Ich glaube, wir haben keine Hörer-Trades. Wir haben es gar nicht besprochen vorher. Wir starten jetzt mit dem Mailbag durch. Da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Wenn der einmal geöffnet ist,
ja,
wird er nicht mehr geschlossen. Die erste Frage.
Pandora.
Ja, genau. Die erste Frage ist NFL-related und die kommt von Swiss Guy. Wen tippt ihr jetzt aus den Top 4 als Super Bowl-Champion? Und Phil, wenn ich das so deine Lobeshymne in Richtung Cincinnati höre, ist das dann auch dein Super Bowl-Pick? Dein Winner-Pick quasi?
Nee, ich gehe mit den Eagles tatsächlich. Also, das ist, ich glaube, das kann ein heftiges Matchup werden. Also, das sind meine Super Bowl-Tipps halt. Also, ich hoffe auch, dass sie reinkommen. Ich, ganz ehrlich, weiß, du bist 49ers-Fan, aber also, ich will sehr viel lieber die Eagles im Super Bowl sehen. Und da wäre ich auch sehr, sehr viel mehr gehypt. Die Cowboys haben euch das freilos geschenkt, muss man mal auch an der Stelle sagen. Die waren halt wirklich grausig und haben ihr schlechtestes Gesicht mal wieder gezeigt. Also, ne, nicht, also das war absolut verdient, alles in Ordnung. Nur,
Dak gegen eine richtig gute Defense hat er gespielt. Das war das Problem.
Ja, komm. Ich hab tatsächlich nur das letzte Viertel gesehen, weil ich da wach geworden bin. Ich hätte mir das gar nicht angeschaut, aber
Hast du das letzte Play gesehen noch?
Was ist das? Der vorletzte Drive der Cowboys. Gut, dann können wir drüber sprechen. Ja, der vorletzte Drive der Cowboys. Ich meine, ich finde gar nicht die Entscheidung, dass du dann im 4. und 10, so wie du bis dahin gespielt hast, puntest. Kann ich sogar nachvollziehen tatsächlich. Da hätte ich auch kein Pfifferling darauf gegeben, dass meine Offense convertet. Ja. Aber das musst du ja schon ganz anders angehen. Also du also was
komplett
ist das?
Kompletter Wahnsinn.
Ja, und dann, die letzte Sequenz, ja gut, ganz ehrlich, komm, da war doch jedem klar.
Das war jetzt nicht spielentscheidend, aber das Play, wie der Sieg als Center steht und dann einfach nur komplett.
Ja.
Also, what the fuck? Was war aber das denn?
Was ich mich auch gefragt habe, was war denn diese Sequenz, als Dak quasi, das war ja auch in dem vorletzten Drive, glaube ich, ne, wo er an der eigenen Endzone steht und dann hinten rausläuft und Armstead irgendwie an ihm vorbeiläuft und er, also oder ihn nur so streift. Was zur Hölle war das denn? Also, ich sag mal, erstens, was reitet Deck? Ist er blind? Tomaten auf dem Auge? Und was macht Armstead? Also, das war ja Slapstick at its best. Also, das war so eine katastrophale Sequenz, habe ich auch selten gesehen.
Ja, Armstead hat ja sogar hinterher gesagt, er hatte halt Angst, dass er eine Roughing-Strafe kriegt. Also verursacht.
Aber was
das war sogar im allerletzten Drive, glaube ich.
Ja, oder? Aber was ist, nee. Aber ich weiß es auch gar nicht. Aber was ist das denn
für ein Argument? Nee, es war im vorletzten, ja.
Was ist das denn für ein Argument? Also, das ist doch völliger Schwachsinn. Also, ich lasse den Spieler einfach laufen, entscheide das Spiel nicht, weil ich Angst vor den Strafen habe, dann kann ich es auch gleich lassen, Football zu spielen. Also,
ja, ich habe schon, naja, gut, ich meine, die Jungs sind, es ist natürlich, sie sind halt auch gefickt, die D-Liner, damit, dass ein Quarterback wirft den Ball weg, die Jungs hängen dran, dann bringen sie ihn zu Boden und dann gibt es 15 Yard Strafe und ein neues First Down. Das wollte er halt nicht machen. Ne?
Es war schon dumm. Also,
ja, er hat dann auch gesagt, Alter, ich hätte ihn einfach in den Boden rammen sollen.
Ihn einfach ganz normal zu Fall bringen. Also er muss ihn ja nicht mit dem Kopf zuerst auf den Boden knallen, sondern einfach zu Fall bringen irgendwie. Also das ist ja, also, naja.
Okay. Es war ein Safety, das hätte das Spiel vorbei gewesen. Ja, also, klar, ich weiß. Ja,
also wenn die Cowboys das irgendwie noch geschafft hätten, es auszugleichen und die Niners hätten das Spiel verloren, also ich glaube, dann wäre er nicht mehr glücklich geworden.
Dann wäre er so schnell Elijah Mitchell den Kopf abgerissen, weil der schon nicht slidet. Da ging es ja schon los.
Es war wirklich, also man kann einfach froh sein, dass man gegen diese Cowboys in dem Zustand gespielt hat. Also, naja.
Waren schlecht, offensiv nicht zu gebrauchen, ja.
Ja, ich bin, die Cowboys noch weniger, dementsprechend.
Ja, klar.
Wahnsinn. Also, da bin ich echt auch froh gewesen, dass ich für das Spiel dann nicht wach geblieben bin. Wie gesagt, ich bin aufgewacht, habe das letzte Film noch angeguckt, aber das war wirklich, also da hätte ich mich geärgert.
Naja. Magst offensichtlich keine gute Defense anschauen. Schade.
Also schon, aber nicht, wenn die Offense ist quasi so sehr begünstigt. Ich finde immer, also so, das war mein Gefühl, dass das halt dazu kam. Also die Defense schon gut war, aber auch die Offense einfach grausig war. Also der Ball auf Gallup, wo Ward also Ward ist mittlerweile auch schon overcooked, oder? Nicht, also der ist schon richtig gar.
Der ist ja schon Woche 14, 15, glaube ich, ging es los, dass er immer ins Medical Tent musste unter den Spielen. Und ich glaube nicht, dass er fit ist, ehrlich gesagt, mehr, weil er hat jetzt richtig schlechte Spiele gemacht.
Trauma.
Und ich weiß nicht, weiß ich, von dem Winstreak oder wovon?
Das ist, glaube ich, okay. Dass DK ihn mit auf eine große Hafenrundfahrt genommen hat. Aber wenn du dich dann sogar von Gallup kochen lässt, dann musst du wirklich, also habe ich wirklich Bedenken. Naja.
Oh je, die Strohhalme werden dünn.
Naja, am Ende des Tages, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, ich glaube, also ich gehe mit deinem Pick auch mit. Ich sehe auch die Eagles, ehrlich gesagt, als Super Bowl Champ, rundherum ein unfassbares Team halt zusammengestellt. Die D-Line, die beste der NFL, so tief mit lauter Elite-Spielern im Prinzip. Die haben auch keinen schlechten Mannschaftsteil. Das ist halt das. Und ich denke, dass das, also die Offense der Eagles deutlich besser die Schwächen der Niners in Pass-Coverage eben außen tief Physis ausnutzen kann als die Dallas Cowboys, denn deren Spiel da CeeDee Lamb, der über die Mitte da seine Volume-Stats produziert und Dalton Schultz, der da mit seinem Rollator irgendwo rumläuft. Ja, das ist ja also wirklich, die konnten ihn halt nicht wehtun. Pollard raus war natürlich dann der endgültige Neckbreaker. Und dadurch war dann kein, also ja, Sieg, das war natürlich auch allgemein, auch vor seinem Center-Einsatz eine Glory-Performance, kann man schon machen, dem 90 Millionen Dollar da zu bezahlen.
Ich habe heute gelesen, ist willing to take a pay cut.
Ja,
besser ist es auch, Junge.
Genau, also unfassbar. Die Eagles sind, also AJ Brown außen gegen Lenore und Ward, das glaube ich wird, das könnte hässlich werden. Ja, und dann müssen, ja, Smitty.
Smitty und Goddard sind halt auch echt gut drauf.
Ja,
ne?
Ja. Richtig, und da glaube ich, dass das, ne, dann wird das, also die Eagles werden auf jeden Fall nicht nur 12 Punkte scoren, sondern die werden gute Drives hinlegen und deren Defense ist nicht so viel schlechter als die von Dallas, glaube ich. Und da hat man jetzt schon natürlich, ich meine, du siehst ja die Limitierungen von Brock Purdy jetzt schon sehr, sehr deutlich. Und ja. Hey, ganz ehrlich, ja, ich meine, war jetzt, also ist ein geiler Run, auf dem er unterwegs ist, cool für den Jungen, das 2 Playoff-Wins unter anderem gegen Americas Team, das nimmt ihm auch keiner mehr weg. Das ist eine coole Sache, aber wenn man realistisch ist, dann muss man schon sehen, dass die Eagles auf jeden Fall Favorit sind am Wochenende und dann brauchst du halt viel Glück und, ja, und die Eagles sind dann auch, ich glaube, sie sind auch einfach besser als die Bengals, das ist aber super close aus meiner Sicht.
Ja, also ich glaube auch, dass sie besser als die Bengals sind und ja, ich meine, sie haben halt auch, ja, ich weiß nicht, arguably die Nummer 1 O-Line der Liga, ne?
Ja,
das
ja,
muss man halt
ja,
auch sagen. Ja. Also diese ja. Die beiden Tackles und der Center, Alter, das ist ja,
ja.
Das ist ja echt verrückt. Und
Lane Johnson halt jetzt wieder, oder der ist zwar nicht fit, aber selbst ein nicht hundertprozentig fitter Lane Johnson ja. Spielt halt unfassbar gut.
Ja, also fit ist ja wahrscheinlich der beste Right Tackle der Liga, glaube ja. Ich. So, oder einer der besten.
Ja, weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwen so, aber ja, ja, eben.
Ja, und das ist halt, ja, Worfs wahrscheinlich, ne? Den musst du schon nennen, denke ich.
Genau.
So, aber ja. Sonst würde mir jetzt nicht so viele einfallen. Ja.
Nee, also.
Ach hier, Sewell vielleicht noch, aber ja. Ja. Nee, genau, und das wird schon spannend zu sehen sein, auf jeden Fall.
Ja, genau, das ist halt overall. Die haben halt, also wie gesagt, das, wenn du da suchst, die haben mit Edwards einen guten Linebacker, sie haben halt mit Slay einen super Cornerback, Gardner Johnson als so Matchup-Waffe irgendwie in der Defense ist gut. Also deren schlechtester Teil, deren schlechteste Positionsgruppe sind, glaube ich, die Running Backs. Und das...
Ja, ich glaube, Linebacker ist auch schon nicht so dolle, aber ich glaube schon, also ich glaube, ja, es ist halt egal, wie gut, oder ist nicht egal, aber es ist nicht so entscheidend, wie gut deine Linebacker sind, wenn die Secondary und die D-Line halt so gut sind, ne?
Ja, vor allem, wenn du mit Gardner Johnson halt so einen Big Nickel... Safety-Mix da mit rumspringen hast, der nimmt halt über die Mitte auch schon viel weg.
Ja.
Und deswegen ist schon außergewöhnlich. Das muss man sagen. Und ich finde auch, die Eagles mit so einem Roster-Building, was die über die Jahre jetzt gemacht haben, wie sie es aufgebaut haben, wie sie dann zu Hurts gegangen sind, der hat es voll zurückgezahlt, das Vertrauen, haben sie sich auch einfach sowas von verdient, das jetzt einfach so zu spielen, das ist schon stark.
Ja, das natürlich hat jetzt die letzten Jahre auch einiges zusammengepasst, einfach. Ne? War ja. Natürlich glücklich, dass Hurts so einschlägt. Ne? Das muss man klar auch mal sagen.
Ja, aber, sicher. Ja. Also es gehört halt auch was dazu, den Rest des Rosters so aufzubauen. Und das war schon
ja, natürlich.
Unfassbar gut. Wie heißt der Exec da drüben nochmal?
Howie Roseman.
Ah, Howie Roseman, genau. Der. Mhm. Alter. Was für
ja, vor allen Dingen, die haben natürlich dieses Jahr noch den 10. Pick, ne? Also ja, zwei ja. First-Round-Picks.
Ja,
das
ja.
Muss man halt auch nochmal an
der Stelle sagen. Der Wahnsinn. Der ja. Wahnsinn. Gut, dann die nächste Sequenz. Hier geht es um Privates bzw. den Podcast. Die erste Frage kommt von Ivan Sorensen. Hat Flo eigentlich Grünkohlerfahrungen? Und wenn ja, wie ist der Take? Leider nein, es gibt noch keine Grünkohlerfahrungen. Ich muss immer noch zum guten Bruno. Der wiederum, macht aber vor allem, hat er schon gesagt, sein Lieblingsrezept ist Grünkohl-Curry. Also nicht der Grünkohl norddeutscher Art quasi oder mit Pinkel und so weiter, sondern ein Curry, worauf ich auch Bock habe. Bin nichtsdestotrotz auch weiter gespannt, wann es mal die Möglichkeit gibt, den klassischen Grünkohl zu essen.
Also ich glaube, Bruno hat damit Norddeutschland Verbot. Okay. Curry in Grünkohl, ich glaube, ich spinne, wenn ich sowas höre.
Echt? Wieso? Bist du kein Curry-Fan? So?
Doch, ich bin Curry-Fan, aber also, okay. Aber wenn man, das ist so, wenn einer aus einer, keine Ahnung, wenn einer dir Cola in dein helles Schüttet oder sowas.
Also, okay.
So, ja. Oder wenn einer, sag ich mal, aus einer Weißwurst eine Currywurst oder sowas. Also das, okay. das kann man machen und man mag wahrscheinlich auch beides, aber das ist einfach, also das ist einfach so eine Tradition mit Füßen getreten.
Okay, okay. So aus der Sicht. Ja, ja. Das ist auch Deutschen, okay.
Ne? Und nee, Grünkohl beste, muss ich sagen. Okay. Muss ich einfach sagen.
Ja, Fall. Dann gibt es gleich die nächste Frage von Dead Boy. Wann Dynasty Flow Community Kohltour?
Ja.
Na, Phil, wann gibt es da was zu verkünden?
Ja, also ihr könnt euch gerne, also wir machen von der Arbeit am 25.02. eine Kohltour, da könnt ihr euch gerne anschließen. Nee, Spaß, Spaß beiseite. Nee, Kohltour natürlich, kennst du überhaupt, weißt du überhaupt, was eine Kohltour
Nein.
ist?
Nein, ich dachte, das ist so ein Gag. Alter, nee. ich dachte jetzt so, okay, Spaß, aber hier, das gibt's echt, oder was?
Also, ja, natürlich. Also hier jetzt so zu dieser Zeit bis so, ja, ich würde sagen, bis Anfang März oder sowas, gibt's das, dann triffst du dich mit irgendwas, sagen wir mal, mit der Arbeit oder mit Freunden, Bekannten, mit irgendeiner Gruppe und ja, dann gehst du mit einem Bollerwagen voll mit Schnaps und Bier und so weiter unterwegs, läufst dann zu der Lokalität, wo du Kohl isst, kommst da schon dudeldick an und dann gibt's schön Grünkohl für alle und dann wird halt noch weiter getrunken und mit DJ meistens Party gemacht.
Okay.
Und in Ostfriesland, wo ich ja ursprünglich herkomme, ist es so, da macht man nicht einfach eine Tour, also läuft man nicht einfach so wie so ein Spaziergang, sondern da, ich weiß nicht, ob du das kennst, boßelt man. Das ist so, das ist so ein ja, ich nenne das mal so eine Volkssportart hier, Boßeln. Ganz vereinfacht erklärt, du wirfst einen Ball aus Holz oder Gummi, gibst beides, und den wirfst du möglichst weit über die Straße. Das wird halt auch auf Straßen
gespielt. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Ja, ja, doch, das hast du mir schon mal erzählt. Ja.
Und das wird auf Straßen gespielt und das also machen viele. Und da werden auch ganze Straßen für, ja, ich sag mal, halb abgesperrt und solche Sachen. Mhm. Und Ja, das ist richtig so ein Ding.
Ja.
Alle, die das nicht spielen, regen sich furchtbar darüber auf, weil die ganze Straße blockieren und sowas, ne? Aber alle, die es spielen, natürlich hyped. Ja.
Viel zu geil. Viel zu geil. Just norddeutsche Things. So.
Voll, so. Voll. Aber ja, Alter. So richtig schönes Kohlessen mit richtig, danach kannst du dich zwar 4 Tage nicht bewegen, weil du so voll gefressen bist, aber
glaub ich,
so richtig die geilen Sachen, da gibt's schon echt was.
Ja. Klingt gut. Ja, Dead Boy, ich warte auf die Organisation und Einladung zur Dynasty Flow Kultur. Die nächste Frage kommt von Swiss Guy, ist eine Fußballfrage zur Auflockerung für euch beide. Was haltet ihr davon, einen neuen Trainer zum DFB zu holen? Tja, Phil, ich bin überhaupt kein Nationalmannschaftsexperte, da ist ja Hansi Flick unterwegs und es gibt ja jetzt hier noch den ganz neuen Besen Rudi Völler, der da jetzt den Teammanager macht. Wie ist dein Take zum DFB?
Ist mir scheißegal. Also, nee, ganz ehrlich, also ich würde mir noch mal ein Comeback des Interviews von Waldi Hartmann mit Rudi Völler wünschen.
Oh ja, deine 6 Weißbier. Oder nee, was hat er gesagt? Dass du trinkst da deine 2 Weißbier. Ich weiß nicht.
Du so sitzt geil. Da schön im Studio und hast deine 3 Weißbier drin oder irgendwie sowas. Oder
genau, so. genau.
Das ist ja. Das ist muss man einfach lieben. Nee, aber ja, ganz ehrlich, dann.
Also, ja, komm. Mir ist es auch völlig wurscht. Ich glaube, es liegt nicht an Hansi Flick und Ding. Das Geilste zum DFB einfach wieder dieser, hast du das gesehen, wie Watzke diese Entscheidungsfindung kommentiert hat, dass jetzt Rudi Völler geworden ist?
Nee, habe ich nicht.
Das war einfach nur so ein Schnipsel, den habe ich gesehen, wie er so in 2 Minuten erzählt oder 1,5 Minuten erzählt, ja, und dann saßen wir da so zusammen, eben da, weiß ich nicht, ein paar, diese ganzen Kerle halt da, so, weiß nicht, ob da Kalle Rummenigge oder whatever, also so ein paar,
Gangbauer die alten
wahrscheinlich. Halt wieder, ja. der ist mittlerweile doch tatsächlich zu alt offensichtlich, aber die ganzen anderen Hanseln halt, ja, und dann habe ich so gesagt, der Rudi Völler, das wäre doch einer, den könnten wir doch daneben. Und dann haben die ja gesagt, ja, wenn der will, das wäre doch gut. Das ist so geil. So als, hey, Task Leute. Force. Ja, echt so. Das ist echt, hey, Wahnsinn.
Es gab doch mal diese Werbung, wo dann irgendwann kam, Kuchen. So stelle ich mir das vor. So, also, ja, Völler, ja, machen wir. Okay, was machen wir denn jetzt mit den restlichen 8 Stunden, die wir noch haben? Ah, komm, Kuchen und Bier. Ne? Ja, also, echt, wirklich. Naja.
Die Entscheidungsfindung ist bei mir im Tennisclub, wenn wir Vorstandssitzung haben. Ja, wer kümmert sich ums nächste Fest? Ja, da könnte man doch den fragen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, den fragen wir mal.
Ja, echt.
Also, komm, hey. Oh, Wahnsinn. Nee, also, ja. Unser Take zum DFB. We don't give a fuck. Und die sind kaputt. Die nächste Frage kommt, oder nächsten Fragen kommen von Alligatormilch. Erstens, was macht ihr eigentlich beruflich?
Ja, also ich bin seit dem 1.1. Geschäftsführer der Firma, wo ich ja vorher schon gearbeitet habe, im Bereich Photovoltaik vornehmlich und kümmere mich da so um alle Belange, was da so anliegt. Und im Moment ist, kann man sich, glaube ich, vorstellen, in Zeiten der Energiekrise hat man umso mehr zu tun und absolut wahnsinnig. Da ist schon einiges zu tun, kann man sagen.
Ja, also man muss schon sagen, wir haben auf jeden Fall in den letzten, 4 Wochen definitiv so wenig generell sowieso, also so Kontakt gehabt im Vergleich zu, also über die letzten Jahre jetzt und auch was Fantasy Football und so weiter angeht, ist natürlich das merkt man einfach auch, wie sehr du da eingespannt bist. Eigentlich ging es schon im Dezember auch los, glaube ich. Also ja, ging schon früh los. Es war jetzt echt, ist jetzt schon eine wilde Zeit.
Ja, absolut. Also ich bin auch echt gerade froh, dass die Fantasy-Saison vorbei ist, ne? Und das ist echt, also im Moment arbeite ich keinen Tag unter 10 Stunden. Und das ist schon einfach, also es macht Spaß, es ist schön so, aber es ist auch wirklich anstrengend und das ist schon eine Aufgabe, ne? Aber ich denke mal, das ist zumindest was Sinnvolles, was man da tut. Ja, ich komme ursprünglich eigentlich, um das auch zu sagen, aus dem Vertrieb. Also ich bin auch kaufmännischer Geschäftsführer, so gesehen für den kaufmännischen Bereich zuständig. Und ich hab vorher im Prinzip so 10 Jahre Vertrieb gemacht und in verschiedenen Bereichen. Und jetzt mal nicht mehr. Ich nenne es mal an der Front zu sein, ist auch
an der Front.
Mal was anderes, ist auf jeden Fall
schön, klar. Ja. Verstehe ich.
Aber
Vertrieb,
vorher war
es Vertrieb schon auch spannend irgendwo, muss ich sagen.
Vertrieb ist tatsächlich, also ich glaube, wenn man jetzt mal gewisse Sachen ausnimmt, Vertrieb ist halt wirklich eine Sache, wo du mit sehr wenig Arbeit, wenn du ein bisschen talentiert und einigermaßen fleißig bist, so die erste Zeit dich anstrengst, dann kannst du da wirklich viel erreichen und hast trotzdem sehr viel Freizeit, sagen wir das mal so.
Ja, das ist dann die gute Seite und das kann halt auch richtig beschissen sein. Das ist einfach, niemand ist so einfach messbar. Du musst halt liefern, hast du ein gutes Produkt, dann kannst du das leicht verkaufen und gut verkaufen, alles easy. Hast du ein Scheißprodukt, dann ist Kacke und ja.
Das ist, das sind die Basics, also da kann ich jetzt viel drüber erzählen, aber wenn du ein Produkt hast, von dem du selber nicht überzeugt bist oder was dir schwerfällt zu verkaufen, weil es sich mit deinem Gewissen beißt, dann solltest du auf jeden Fall das Produkt wechseln. Also ich bewundere da so einige sogenannte Vertriebler, was sie so verkaufen und da also das auch machen wollen, ne? Weil
den Kühlschrank am Nordpol
so ungefähr, ne, der Oma im Altenheim noch eine Riester-Rente oder sowas, man kennt die Story.
Ja, klar.
Ja.
So ist es. Ja, ich arbeite im Controlling-Finance-Bereich. bin Produktionscontroller, zumindest aktuell noch. Gibt es auch Veränderungen, die höchstwahrscheinlich anstehen. Ist noch nicht alles spruchreif und so weiter. Aber bleib in der gleichen Firma, also wird sich nicht so viel ändern. Im Prinzip rutsche ich so ein bisschen eins auf. Ist cool, läuft gut, macht Spaß. Bin halt so ein Excel-Nazi, der da in seinen Dateien abrottet und halt da die Zahlen von links nach rechts schiebt. Ich glaube, dass das wirklich ganz viele würden den Job ganz, ganz schlimm finden. Und ja, es ist, also mir macht es halt Spaß. So, da mir macht es halt, generell macht es mir Spaß, mit Zahlen zu arbeiten, ein bisschen am Computer zu arbeiten. Finde ich auch cool. Und ja, dann halt eigentlich auch der Austausch mit den Kollegen. Ich habe halt eine Headquarter-Rolle und das ist schon ganz cool, dass bei uns, also in dem Unternehmen, in dem ich bin, wir haben, lass mich nicht lügen, 20 Tochtergesellschaften ungefähr auf der Welt. Und das heißt halt, ich bin halt die ganze Zeit am Telefon und spreche mit Leuten überall auf der Welt über deren Ergebnisse, über deren Investitionen, die sie machen wollen, über deren irgendwelche Prozesse, die wir einführen wollen oder die wir verbessern wollen. Hin und her gibt es echt vielfältige Sachen. Und das macht eigentlich, also mir auf jeden Fall Spaß. Und ja, so ist es. Die nächste Frage von Alligatormilch kommt wieder von Alligatormilch und die war: Wie viele Hörer habt ihr ungefähr pro Folge? Erstens, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau oder auch generell nicht, aber zweite Frage, dürfen wir das eigentlich verraten? Phil, sind wir hier an eine Schweigepflicht gebunden?
Aus welcher Sicht? Aus meiner nicht. Also
du weißt ja nie. Du weißt ja nie, was wir irgendwelchen Werbepartnern mal noch erzählen wollen.
Ach so.
Die Buden einrennen.
Wenn der Millionen-Deal kommt, dann müssen wir die Folge löschen. Ja.
Dann hört man das irgendwie dann in Zukunft nur so sehr kurz.
Ja, ich weiß auch gar nicht so genau, aber es ist irgendwie keine Ahnung.
Wir sind bei ein paar hundert, so ja, bei genau. den pro Folge. Wenn man also wirklich seit Erscheinen quasi anguckt, hey, so unsere Folgen, dann sind das immer so ein paar hundert. Und also ich habe jetzt wirklich gerade das mal aufgemacht, weil wir sind ja auch so, wir gucken ja auch einfach nicht rein, wir tracken das nicht. Wir werten nicht aus, welche Folgenarten werden besser geklickt oder was. Wir machen ja einfach so unser Ding, promoten uns nicht irgendwie über viele Gastauftritte, dass wir uns irgendwo reinsneaken wollen oder dass wir uns irgendwie viele Gäste ranholen. Wir machen ja einfach so ein bisschen unser Ding zur Gaudi und freuen uns über den Austausch in der Community und ganz ehrlich, eine Reichweite, in der wir, keine Ahnung, 10.000 Hörer pro Folge hätten und das dann entsprechend auch im Discord wäre und so weiter. Es wäre mir auch einfach viel zu viel.
Ja, und ich glaube einfach, also wenn du mit so einem Projekt wirklich, also ernsthaft Geld verdienen möchtest, so wir machen es, haben sehr häufig schon betont, ich meine das hier sicher nicht, um Geld zu verdienen, sondern einfach nur um irgendwie, also der Support fließt halt in die Sachen, die wir uns da leisten im Endeffekt, um also für die wir halt auch Geld ausgeben, ja. Ist halt so quasi eine Kostendeckung und also dann würde man das Ganze auch ein bisschen anders angehen und dann müssten wir halt quasi wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr Zeit reinstecken. Und man würde sich wahrscheinlich auch nicht nur eine Nische wie deines versuchen. Ne? Ich glaube, damit fängt es ja einfach auch an. Das ist einfach, weil wir Bock drauf haben, darüber zu sprechen. Und, ja,
genau. Ja, allein da würde ich ja sofort einen normalen NFL-Podcast anfangen quasi.
Ja, natürlich.
Klar. Das wäre viel lukrativer als jetzt eben, wie du schon sagst. Fantasy Football ist ja schon mal begrenzt, aber Dynasty ist ja noch mal viel, viel begrenzter. Ja, klar. Und also was willst du da das ist kein lohnenswertes Geschäft und ja, wir haben da schon andere Prioritäten als das Geld maximieren oder Reichweite maximieren.
Ja, ich glaube, da wenn wir da als Vertriebler und Controller das so aufziehen würden, dann, wenn wir es aus dem aus den Gesichtspunkten betrachten würden, das Projekt, ich glaube, dann hätten wir die Tür schon länger abschließen müssen.
Da hätten wir die gar nicht aufgemacht, ja.
Ja, genau. So,
ich finde das schon cool, dass wir im Prinzip wahrscheinlich, also zumindest an der schwarzen Null kratzen, wenn wir so die ganze Zeit quasi mal alles, was wir an Kosten hatten, jetzt über die knapp 2 Jahre, die wir so das jetzt schon machen, dass wir da so ungefähr, wenn man es jetzt nicht ganz genau runterrechnet und vielleicht jeden Kostenteil hundertprozentig umlegt, dass wir dann schon an der schwarzen Null dran sind. So, das ist echt ein Erfolg und das ist halt cool, finde ich halt nice, dass wir da den Support dafür bekommen. Damals haben wir nicht großartig diskutiert, was wir jetzt, wir haben uns ja nie gesagt, das dürfen wir ausgeben, das wollen wir aber einnehmen oder hin und her. Das war eigentlich auch für uns nie ein Thema.
Nee, genau. Also da, ja, alles in Ordnung. Also da, da habt ihr jetzt bei uns nicht so viel zu erwarten. Und wenn wir hin und wieder mal darauf aufmerksam machen, dann ist es, also, es ist ja teilweise auch einfach mehr so ein Wertschätzungsding auch, ne? Also ich meine, zum Kostendeckung oder so. Ich meine, am Ende des Tages, wenn wir hier 20 Euro, 30 Euro im Monat reinstecken, dann ist es auch so. Es ist ein Hobby, alles in Ordnung, aber es ist einfach auch irgendwie schön zu sehen, dass es Leuten gefällt, dass es vielleicht auch Leuten weiterhilft und einfach Leute Spaß dran
haben. Genau. Ja. Absolut, genau so ist es. Die nächste Frage von Alligator Milch: Wie viel Zeit steckt insgesamt mit Vorbereitung, Nachbereitung, Aufnahme in einer Folge? Da würde ich jetzt mal sagen, es kommt drauf an, ist die beste Antwort, die man da geben kann, oder? Also so eine Folge wie heute, die ist halt easy, weil ihr habt die Vorbereitung gemacht mit euren Fragen. Deswegen nutzen die Podcasts natürlich auch Mailback. Das Mailback-Prinzip sehr gern, denn man beantwortet einerseits die Fragen, die die Leute interessiert, und zweitens muss man auch nichts vorbereiten, also sich keine Gedanken machen, was man erzählt, denn man macht das dann so easy vom Fleck weg und weniger als so wird's quasi nicht, wo man, wenn du, klar, hast dazu aufgerufen, uns Fragen zu schicken, du hast die Fragen dann jetzt halt rauskopiert aus dem Discord, hast die dann hier sortiert und so weiter, aber das hält sich ja im Rahmen natürlich. Und dann mische ich easy die Folge hinterher ab. Haben wir jetzt auch eine ganz coole Software hier mit Zencaster, nehmen wir jetzt immer auf. Da muss ich dann auch nichts großartig hin und her schneiden. Das ist dann auch Copy-Paste. Dann mache ich noch ein bisschen Intro, Outro drüber. Übrigens, was ich mal erzählen wollte, das hat mich... Ich glaube, der Bruno hat mir das mal erzählt, dass den das wahnsinnig macht, wie lang du teilweise brauchst zum Beantworten meiner Einstiegsfrage. Und dann habe ich ihm mal erzählt, dass ich das natürlich so schneide. Also erstens mit dem, dass ich da natürlich deine Antwort halt schon nach hinten schiebe. Erstens mit dem, aus dem Grund, dass jeder Hörer das ja auch kurz sacken lassen soll. Und sich selber denkt, das ist ja so ein bisschen ein Spiel quasi für jeden. Wie entscheide ich mich? Und dann, wie entscheidet sich Phil? Und zweitens, ich weiß nicht, ob das, also Bruno ist es jedenfalls nicht aufgefallen. Ich hoffe, irgendwem fällt das auf. Es gibt in unserem Intro so einen kurzen Moment der Stille, wo es geht langsam los und dann geht's erst ins richtige Intro rein. Und du beantwortest, also ich schneide deine Antwort immer so rein, dass die Antwort kommt und dann ganz kurz die Stille kommt und dann es richtig ins Intro losgeht. Ja, und das ist quasi die Hauptschneidarbeit, die ich eigentlich mittlerweile habe. Das hält sich sehr in Grenzen. Und viel ist tatsächlich, wenn ich Kapitelmarken mache, aber das ist echt in letzter Zeit halt auch durch, habe ich halt auch gesagt, komm, die halbe Stunde spare ich mir halt einfach mittlerweile. Und da hoffe ich, kann auch jeder mit leben, weil das ist halt echt scheiße Arbeit und du musst alles anhören, gerade bei vielen Hörertrades und so, dann das Ding screenshotten, hochladen, hin und her, das dauert einfach und wenn wir viel zu tun haben und uns dann quasi die Zeit schon rausschneiden für die Aufnahmen, die ja offensichtlich 2 Stunden, 2,5 Stunden, manchmal 3 Stunden dauern, mit bisschen vorher ratschen, nachher ratschen, dann ist es halt auch, dann muss man sich überlegen, wofür man sich die Zeit nimmt und wofür nicht und ja, genau. Ja. Aber wenn jetzt natürlich eine Rookie-Folge kommt, wie viel Zeit ist das dann, Phil?
Also bei mir ist es so und also bei dir vielleicht ein bisschen in einer anderen Form, aber es ist so, ich will also jeden Spieler, über den ich da spreche, auch mal gesehen haben. Es ist natürlich so, ich verfolge schon auch College Football, gerade die größeren Colleges, probiere ich schon regelmäßig zu schauen, sodass ich auch viele Spieler schon mal gesehen habe, ne, dass ich jetzt nicht irgendwo bei Null komplett anfange und mich da irgendwie hinsetze. Ich gucke mir auch nicht zu jedem Spieler 5 Stunden Tape an, so bin ich auch, also bin ich jetzt auch ganz ehrlich, aber so ein Eindruck, ne? Man will, ich sag mal, einen Eindruck zu dem Spieler haben, ne, welchen Stärken, was fällt einem vielleicht auf und dann nochmal so ein bisschen auch in die Stats eintauchen. Ich meine, da ist zum Beispiel wahrscheinlich bei dir einfach auch mehr Zeit, die da reinfließt, aber also ich kann es kaum sagen, ne, das sind ja auch fließende Übergänge. Ich gucke mir die Spieler manchmal auch einfach für mich zum Spaß an, sage ich mal, ohne da im Notizzettel zu sitzen, aber einfach zu gucken, ne, was sind das für Spieler? So, die Beweggründe sind ja auch unterschiedlich. Ob ich nur eine Folge für uns vorbereite oder ob ich mir Spieler angucke, die vielleicht für die Seahawks interessant sind oder Spieler, die ich einfach kennenlernen, in Anführungsstrichen, will. Das ist unterschiedlich und ja, also wie gesagt, da kann man schon bestimmt davon ausgehen, dass man für jeden Spieler irgendwo was zwischen 30 und 60 Minuten investiert, ne? So, also gerade bei den, ich sag mal, bei den besseren Spielern, ne? Die so Top 3 Runden-Picks sind im Dynasty Rookie Draft, die auf jeden Fall, also, da fließt schon Zeit rein.
Ja, overall, wenn ich glaube, das müsste man fast so sehen, quasi von, ja, also einfach die gesamte Draft Class zur Vorbereitung, das sind also wirklich, ich glaube, das sind ein paar Tage Aufwand halt,
Ja,
die
klar.
da dann reinfließen. So, wenn man das alles hochsummiert, das ist schon viel, was man da dann sitzt ja, also entweder, dass man da ein bisschen Cut-ups auf YouTube anguckt von den Spielern oder dann Stats zusammensucht, hin und her, ein Ranking macht, bla bla bla, sich verschiedene Takes durchliest. Ja, das dauert einfach und das ist halt richtig viel Zeit, die da reinfließt. Auch und dann gibt, genau, das ist halt dann so, wir haben ja auch unsere Ranking-Folgen gemacht. Natürlich ist es auch nicht so im Vorbeigehen, dass du ein Ranking machst, sondern das ist dann auch ein bisschen, das ist auch wieder viel Zeit, die drin steckt und so. Also deswegen ist es variiert halt sehr stark. In letzter Zeit haben wir jetzt immer recht easy Folgen gemacht, die wir halt auch echt aus dem Stand raus beantworten oder machen. Und dann gibt es arbeitsintensivere Zeit. Also ich würde sagen, es variiert quasi. Das Minimum an Arbeit sind 3 Stunden, allein schon durch die Zeit der Aufnahme halt. Und
Ja.
das Maximum, keine Ahnung, ja, kannst du dir jetzt irgendwie aussehen, sind dann vielleicht, ja, ich weiß nicht,
Ja.
30 Stunden,
Ja,
wenn du die Wide
bestimmt.
Receiver Klasse, ja, das reicht wahrscheinlich gar nicht, ne? Das sind 10, 15 Spieler locker, die du gut anschaust und so, ja. Also, das ist dann schon viel. Und ja, dementsprechend, also, unser Stundenlohn ist ganz, ganz, eine ganz magere Nummer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es auch sagen, also so, wenn dann wirklich so Draft Season und so wie jetzt dann auch wieder losgeht und keine Ahnung, wenn dann beispielsweise die Freundin mal irgendwie sportmäßig unterwegs ist oder irgendwie sowas in der Richtung oder eine Freundin besucht übers Wochenende oder sowas, dann kann das auch durchaus mal vorkommen, dass man da irgendwie 20 Stunden sich irgendwas anguckt, ne? Also dass das wirklich ein Samstag und Sonntag einfach mal komplett dafür drauf geht und ja, dementsprechend, ja, das darf man auf jeden Fall nicht rechnen, die Zeit, ja.
Ja, nee, macht man ja auch eben, wie gesagt, wie schon mehrfach gesagt, einfach zum Spaß.
Ja.
Dann, seit wie vielen Jahren guckt ihr eigentlich wirklich regelmäßig mit Regular Season die NFL und wie seid ihr dazu gekommen? Phil, seit wann bist du am Start?
Ja, boah, das fällt mir immer richtig schwer, das zu beantworten, weil ich es gar nicht mehr so richtig greifen kann eigentlich. Es muss irgendwo, also dass ich wirklich so jedes oder die meisten Regular Season Spiele gucke, würde ich mal sagen, irgendwo in der Ecke 2012 oder irgendwie sowas um den Dreh. Vorher, also so Super Bowls und so weiter, unregelmäßig, auch gesagt, so seit 2000. 6 oder so. Ich glaube, 2006 habe ich meinen ersten Super Bowl gesehen. Beziehungsweise vielleicht auch 2005. Ich weiß gar nicht. Das war, glaube ich, Bears Colts, ne? Wann war das? Muss ich mal, ich guck mal gerade googeln.
Also mein erster Super Bowl war 5. Februar 2012. Das war Patriots Giants. Das war der erste, den ich voll geguckt habe. Ja. Ich hab ab 2000, jetzt warte, mit Football in Kontakt gekommen bin ich 2010, im Herbst 2010, weil ich da Praktikum gemacht habe und da war einer, der hat mir dann so ein bisschen erzählt, der ist Football-Fan schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er, der ist damals zur NFL Europe und so nach Frankfurt gefahren immer und dann hat mich das irgendwie interessiert, hey, und dann gab es da diese ersten Spocks, immer die Berichte zu den Spielen, das habe ich so ein bisschen überflogen und dann habe ich mir damals den ersten Super Bowl Patriots Giants angeguckt und im Folgejahr habe ich dann immer Sport 1 US geschaut, kann ich mich erinnern, was halt kam so im Prinzip, da habe ich mir alles Mögliche halt dann angeschaut, immer die Spiele und dadurch, dass der Typ, den ich eben da kennengelernt habe in der Arbeit bei dem Praktikum, der war halt Niners-Fan, dadurch habe ich mich dann auch für die Niners interessiert und dann kam Colin Kaepernick, dann war das alles ganz spannend und dann war der Super Bowl, wo sie gegen die Ravens verloren haben und im Folgejahr, das war das erste Jahr, wo ich mir den Game Pass geholt habe und ab da war ich dann so jedes Wochenende habe ich mir alles reingezogen, was irgendwie ging halt. Das war dann die Regular Season 2013, wo am Ende die Seahawks gegen die Broncos diesen krassen Super Bowl, wo sie gesteamrollt haben.
Ja, genau, also an die Zeiten kann ich mich halt auch noch gut erinnern, so Sport 1 US und so, das war auf jeden Fall so die Zeiten, wo es mehr war und dann hat man sicherlich auch öfter mal bei RAN reingeschaut und sowas, also ne, das war auch damals halt hier und da mal interessant. Und
ja, das kam erst danach dann. Da hatte ich dann schon den Game Pass, das weiß ich noch. Da habe ich mich damals voll gefreut, dass es jetzt RAN gibt, weil ich dachte mir dann, boah, vielleicht gucken jetzt auch viele, kommen jetzt dazu so aus meinem Umfeld und tatsächlich ist seitdem nur einer meiner Freunde, der guckt zumindest regelmäßig RAN seitdem. Okay. Ich finde, sonst ist es in meinem Umfeld echt ziemlich wenig. Da hätte ich immer auf mehr gehofft.
Ja, das ist bei mir auch. Also ich bin auch richtiger Lonesome Warrior, was das angeht. Also so zum Super Bowl oder jetzt Playoffs-Spiele schon mal der ein oder andere Kumpel und sowas und mein Bruder, der auch mit mir in München war. Das ist schon so. Und aber so richtig, also so richtig, ja, so Hardcore-Fans oder sowas, ja, kaum bei mir. Bei mir ist es tatsächlich so, US-Sport halt eigentlich, also ich bin seitdem ich 11 oder 12 habe ich mit Basketball angefangen damals, also spiele ich heute nicht mehr, aber bin ich damals mit Basketball angefangen und darüber bin ich halt zum US-Sport erstmal gekommen, also NBA, so seitdem, also da bin ich Detroit Pistons-Fan auch tatsächlich.
Alter.
Und aus den guten alten Ben und Rashid Wallace-Tagen.
Ja.
Und
die Brothers, wie hießen sie? Ach.
Was?
Bad Boys.
Nee, ja, die Bad Boys.
Ja, das, Bad Boys, so hießen sie.
Ja, genau. Gab es ja schon mal und dann halt zu den Zeiten so und NBA, muss ich sagen, habe ich mittlerweile den Rücken gekehrt, weil also ich mag halt dieses Positionless, diese Geschichte halt nicht so gerne und deswegen, dann ist der Fokus praktisch von NBA, früher war ich Hardcore-NBA-Fan, ist dann immer mehr Richtung NFL gewandert über die Jahre.
Ja. Tatsächlich ging es bei mir auch mit NBA damals so ein bisschen los Richtung US-Sport. Halt die Nowitzki-Jahre, das war schon geil, wie er sich dann den Titel da geholt hat. Da habe ich mir ja jedes Game reingezogen gegen die Heat damals. Das war schon verrückt einfach.
Ja, also das waren wirklich auch noch die geilen Zeit, diese geile Zeit in der NBA, so zwischen Mitte der 90er bis so Ende der Nuller Jahre praktisch so.
Ja, voll. Also das genau dann. Und das war irgendwie, also wie sie da dieses Superteam aus Miami halt geschlagen haben. Ei, das war echt Wahnsinn, gell?
Ja.
31. Mai bis 12. Juni sehe ich gerade. Das war halt auch so perfekt, weil ich in dem Jahr habe ich Abi geschrieben und da hatte ich so am, keine Ahnung, 3., 5. Mai, whatever, irgendwie so die dann zwei Wochen, also die also innerhalb der so von einer Woche die drei schriftlichen Prüfungen, dann war Pause und dann kamen ja nur noch zwei mündliche und die hast du ja eh so auf einem auf so einer Arschbacke irgendwie runtergerissen. Halt, das hat dann auch gepasst und boah, dann die freie Zeit und dieses NBA-Gucken von den Playoffs und dann Finals. Ach, das war so nice. War echt eine geile Zeit. Genau. Jo. Dann, nächste Frage von Deadboy. Wird es euch bald mal bei Amazon Podcasts geben? Ja, ich habe kurz recherchiert und ich weiß noch nicht genau, wie das geht, ehrlicherweise. Oder warum Amazon Podcasts uns nicht listet. Das sollte ja eigentlich Aufgabe von Podigy sein, die wir als Host sozusagen oder als Plattform bezahlen, damit sie unseren Podcast hosten. Und im Prinzip, spielen die das überall ein. Ich kann noch mal gucken, warum das da nicht passiert, aber mehr kann ich wahrscheinlich nicht tun als das, denn ja, also ich glaube nicht, also wir werden den jetzt nicht separat bei Amazon hochladen oder halt oder uns da irgendwie eine Lizenz kaufen, wenn das nötig ist oder so. Keine Ahnung. Also ich kann es nicht beantworten, warum es so ist.
Ja. Je nachdem, was Podigy macht.
Ja, echt so. Dann die nächste Frage von Carolina Beers. Was ist das abgefahrenste Format oder auch Setting, welches ihr spielt?
Ja, also gar nicht so verrückte Sachen, weil ganz ehrlich, es ist einfach, also mir macht es keinen Spaß, auch bei so vielen Ligen so viele unterschiedliche Settings zu spielen oder sowas. Format ansonsten Campus to Canton, wo es praktisch eine College-Liga und eine Dynasty-Liga gibt und die Spieler dann quasi rüberwandern und sowas, das ist, und du zwei Ligen parallel spielst. Devi, ne, wo man dann die College-Spieler schon vorab draftet und quasi auf dem Taxi hat, wenn man so will. Ja, IDP ist, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr so abgefahren. Und Empire League, ich spiele eine Empire League auch. Ne, das heißt also, wenn einer die Liga zweimal gewinnt, dann redraftet die Liga praktisch. Das kann halt eben, ja, kann halt 13 Jahre dauern. Oder kann halt sogar noch länger dauern.
Ne? Oder zwei. Oder halt zwei.
Genau. So, ja, es war tatsächlich, in der Liga so, dass der Vorjahresgewinner im Finale stand und dann verloren hat.
Uiuiui. Ja. Spannend.
Also, genau. Ja, aber sonst spiele ich keine außergewöhnlichen Formate so wirklich.
Ja, ich auch nicht. C2C ist, glaube ich, das sozusagen so gesehen außergewöhnlichste. Und im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, so plain and simple macht mir auch am meisten Spaß. Bleib da dabei. Ich werde auch da, was das angeht, nichts Neues irgendwie dazu nehmen. FRunner08. Flo, wir hatten eine IDP-Liga, den Mikes in Motion Bowl, gemeinsam. Am Ende hast du noch stark aufgeholt. Was hast du aus der Liga mitgenommen? Mehreres. Erstens, drafte in Zukunft nicht mehr Shaq Leonard. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Kyle Pitts hat mir wehgetan. Also war so eine Liga, der lief halt also aus dem Draft raus schon nicht besonders gut. Und die war für eine Redraft-Liga halt aus meiner Sicht, das habe ich auch als Feedback an die Jungs von Mikes in Motion gegeben, zu tief, weil du da nicht recovern konntest. Du konntest dich über einen Waiver nicht verstärken, weil alle Offense-Spieler im Prinzip vergriffen waren, die irgendwie rosterrelevant waren. Und IDP, damit hast du es halt nicht rausgerissen. Da holst du dir nicht so viel dazu. War irgendwie ganz witzig, das halt zu spielen. Im Endeffekt habe ich glaube, ich bin 07 oder so gestartet, 06, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ich war aber da halt nach Points vor irgendwie Achter und dann habe ich halt noch ein paar Spiele gewonnen. Das hat sich halt dann so ein bisschen ausregressiert und bin dann, ich weiß gar nicht, wie ich am Ende abgeschlossen habe, mit 4 oder 5 Wins, glaube ich. Also das war, im Großen und Ganzen war das einfach nur Glück, dass ich dann ein paar Spiele gewonnen habe. Oder dann ein bisschen viel Pech, dass ich am Anfang alle verloren habe. Und ja, und ich habe halt nicht gut gedraftet. Das habe halt bis ein paar Mal in die Scheiße gegriffen. Traylon Burks geholt, irgendwie. Also so, ja, war halt so. Ja,
ich möchte über den Mikes in Motion Bowl auch nicht reden. Ich glaube, ich bin in meiner Liga letzter oder vorletzter geworden. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe auch richtig Scheiße und ich hatte auch wirklich mein Team war scheiße, so, ich hatte auch mit Verletzungen Pech und so, und ich hatte einfach auch immer, immer richtig Pech einfach auch, also das ist auch komplett daneben gelaufen, ne, das war War einfach
Also
so.
für alle Hörer, das ist bei uns auch so, wenn wir nicht in die Playoffs kommen oder nicht Champ werden, dann haben wir halt auch einfach Pech. Ansonsten würden wir da
Hallo,
Champion werden.
ganz klar, ja.
Im Großen und Ganzen ist das auch der Takeaway zum Max Emotion Bowl, F-Runner 08. Im Prinzip kannst du dich glücklich schätzen vor
Wir
mir.
haben nur
Ich
Pech
weiß gar nicht.
gehabt.
Ich habe Pech gehabt. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht, wie ich das immer mache. Und es hat sich alles gegen mich verschworen. Die NFL ist halt rigged und Fantasy Football ist
Ja.
rigged. So ist es.
Abgekartetes
Ah
Spiel
ja.
da.
F-Runner
Abgekartetes Spiel
08.
da.
F-Runner 08 hat im Championship Game, im Finale verloren.
Ja, Pech gehabt.
Das ist halt. Da
Nur
kennst du das?
Pech
Kennst
gehabt. Was hat er gewonnen?
du kennst du das Lied von Alter, das sind KIZ, die Kass, nicht irgendwie die, ich weiß nicht, die haben mal so auf Verarsche so einen Schlager gemacht.
Kann
Und
sein.
der so, da haben wir wieder mal Pech
Ah,
gehabt. Nee,
ja.
Glück gehabt. Die sagen,
Glück gehabt.
genau, da haben wir wieder mal Glück gehabt. Da war doch schon wieder fast Schicht im Schacht. Das ist so geil. Also bei uns ist einfach, ja, Pech gehabt. Damit rüber zur nächsten Kategorie und da geht's rund um den Draft. Swiss Guy fragt, eine kleine Frage, die ihr eventuell einbauen könnt. Zeigt die Entwicklung der Values von 23er und 24er Picks in den letzten 9 Monaten, dass man auch hier nicht allzu fest sich auf eine Draftklasse konzentrieren sollte? Und wenn alle die 23er Picks behalten wollen, auch sehr gut mit den 24er Picks leben kann. Könnte ja gut sein, dass wir eine ähnliche Situation bekommen wie letztes Jahr und die 24er Picks werden dann plötzlich mehr gehypt als die 23er Picks in Superflex. Ja, Phil, was ist da dein Take zu den Draft Picks der verschiedenen Klassen?
Also, ganz ehrlich, die 23er Picks, ich glaube, die halten schon das, was sie auch versprochen haben. Also, die Klasse sieht ganz vielversprechend aus. Wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen mehr High-Class-Talent gewünscht, aber die Tiefe ist wirklich, also beachtlich, muss ich sagen. 24 muss man mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Wird spannend sein. Ich glaube, da kriegen wir mehr High-Class. Das, also so gerade Quarterbacks sind so, könnte ganz spannend werden. Ich glaube dennoch, dass nicht, dass wir, also 23er Klasse, die Picks sind viel wert, 24er Picks sind viel wert. Und ja, es ist ja jedes Jahr das Gleiche, dass immer das nächste Jahr dann auf
Ja,
einmal
stimmt.
das Bessere ist. Ne? Ja, muss man alles ein bisschen mit dem Augenzwinkern nehmen, glaube ich. Ich glaube, 23 und 24 sind schon gute Klassen. So einfach.
Also
Und
23 ist halt vor allem die Tiefe gut. Da war halt jeder First, auch wenn du einen Late First hast, hast du halt einen guten Pick. Und 24 ist in der Spitze, wie du sagst, extrem gut. Da kann es hinten raus ein bisschen eng werden, glaube ich schon. Und was Richtung 25 geguckt, schon mal interessant. Es gab halt ganz, ganz wenig und das finde ich, merkt man, wenn man C2C und Devi spielt. Es gab halt ganz wenig Freshman-Breakouts und die hast du normal halt schon. Oder so, wo du sagst, hast du ja letztes Jahr schon gesehen, boah, Marvin Harrison könnte krass werden, so viel 24. Und der hat es halt dann voll bestätigt. Oder dass Caleb Williams schon gespielt hat, als Quarterback. Aus der 25er-Klasse hat jetzt von den, ich sag mal, hochgehandelten Freshman-Quarterbacks noch keiner so ein Zeichen gesetzt, wo man sagt, oh, krass. Da hat im Prinzip, da war so Nick Singleton der Einzige als Running Back, der eine Duftmarke gesetzt hat, aber auch nicht in der Art und Weise, wie das jetzt Bijan gemacht hat, zum Beispiel in seinem ersten Jahr.
Aber hier Judkins, ne? Von Ole Miss.
Ja,
Der ist auch
ja.
krass. Aber
Ja,
ja,
der war
sonst, oder
okay, aber
sonst.
das war jetzt auch keine Bijan-Freshman-Season. Also es war so,
Nee.
ich finde, dass man sieht dann so ein bisschen Frühindikator, gibt so krasse Freshman-Seasons und trotzdem ist ja auch so eine krasse Freshman-Season, hat ja Kay schon, Booty auch schon und der ist jetzt auch nicht Wide Receiver 1 in seiner Klasse geworden am Ende. Ist ja keine Sicherheit. Und ja, genau. Finde ich, da war halt sehr früh für die 23er Klasse, war halt sehr früh der Hype schon da, weil diese Freshman-Seasons in einer Art und Weise und einer Menge schon so extrem gut
Ja,
waren.
definitiv. Also ja, da muss man schon sagen, also wir können erstmal, glaube ich, jetzt erstmal positiv auf die nächsten zwei Klassen gucken und
Ja.
ich glaube, man sollte weder zu, also zu sehr in die eine noch in die andere Richtung verfallen quasi.
Ja.
Also letztes Jahr war halt jetzt echt nicht so prickelnd, aber auch da, die Klasse ist schon noch okay. Wir haben da mal drüber geredet. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt komplett sagt, eine Vollkatastrophe. Natürlich, ich gehe davon aus, dass 23, 24 wieder besser sein werden oder sehr viel besser sein werden. Und dann muss man mal sehen, wie sieht 25 aus beispielsweise.
Ja, ja, und für Dynasty noch der Take ist ja immer, wenn der Markt jetzt halt sagt, oder weil alle so krass low sind oder so krass hyped sind bei 23er Picks, weil das eben schon seit Jahren eben in Devi-Kreisen rumwabert und 23er Picks und so, wenn die irgendwann overvalued sind und alle sagen, boah ja, geil, ich gebe dir hier für deinen 1.11 mein 24er First, ja, dann nimm ihn. Weißt du, ja, so, dann mach einfach. Ist ja egal. Also.
Er ist oftmals, also so ein 11. oder 12. Pick wegzutraden für den 24er, fürs nächste Jahr einfach. Einmal, weil man dieses Reroll hat, die Chance auf einen hohen Pick hat. Ein hoher Pick ist eigentlich in jeder Klasse immer besser als der 1.11, 1.12 so in der aktuellen Klasse. Also das kann man eigentlich als Faustregel immer beachten und ja, dementsprechend, ja, das ist immer eine gute Idee. Wenn dann natürlich mal ein Jahr hast, wo dann Jalen Waddle da geht, ist es Pech, aber ich würde es auch immer wieder so machen.
Absolut. Gut, ja, da ging Pech ja auch Terrace Marshall. Ich meine, hast du Pech gehabt? Genau, dann haben wir Pech. Die nächste Frage kommt von Marvin und er sagt, ich habe auch mal eine Frage, die ich gerne an die Experten stellen würde. Wie steht ihr bei Rookie Drafts zu der Thematik? Ich drafte immer den Best Player Available oder ab einem bestimmten Punkt oder macht ihr ab einem bestimmten Punkt auch Abstriche und draftet nach Team Need, zum Beispiel, wenn ein Spieler nur minimal vor dem anderen ist und so weiter. Und wenn ja, welche Punkte entscheiden das dann für euch? Weiß nicht, ob ihr dazu schon mal was gesagt habt, bin erst seit Mai Hörer. Erstens, also sehr spätes herzlich willkommen, Marvin. Freut uns, dass du jetzt an Bord bist. Und viel Spaß für die, ja, ich wünsche jetzt schon mal ganz viel Spaß bei der Rookie-Vorschau. Das ist immer unsere so ein bisschen Lieblingszeit auch rund um den Podcast. Ja, ich finde, ist ja eine sehr gute Frage von Marvin. Und ich persönlich bin immer natürlich Best Player Available schon. Also man reacht jetzt nicht für den Running Back, weil man da das Loch noch im Team hat. Das halt auf keinen Fall machen. Wenn das dann echt sagt, dass man sagt, boah, die Prospects sind quasi gleich, sind beide gleich viel wert, dann kann man schon mal gucken, jetzt nicht unbedingt, was brauche ich gerade im Team, aber ist meine Liga so, dass die halt dass ich an Running Backs kaum rankomme oder dass die Running Backs total devalued und ich nehme lieber jetzt den Wide Receiver oder ich komme hier in der Superflex überhaupt dann gar kein Quarterback ran, also reach ich vielleicht ein bisschen für den Quarterback in Rookie Drafts. Das kann man meiner Meinung nach schon machen.
Ja, genau, deswegen, wir bilden ja auch Tiers in der Regel, wir machen jetzt kein, also ja. So und dann kann man schon mal gucken, also so, ja, wenn es minimale Unterschiede sieht, ob man dann vielleicht schon mal guckt nach der Position. Das kann man schon machen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir die nächste Frage von Texamore. An welchen Spots seht ihr way too early die größten Drop-Offs in Rookie-Drafts und in welche Pick-Range würdet ihr Stand jetzt gerne reintraden? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, wir haben ja dazu noch mal ganz gerne die Folge von letzter Woche anhören, einfach. Da haben wir ja nämlich einen 23er Mock gemacht, unseren ersten. Und haben da auch kurz schon erwähnt, dass wir so nach Nummer 9 praktisch so einen kleinen Drop-Off sehen und dann irgendwie nochmal so ein Tier von 5 Spielern und dann kommt praktisch nochmal ein bisschen Drop-Off und ich finde Runde 2 dann ziemlich even auch. Also ja, deshalb Top 9 finde ich spannend. So, dann hat man so ein Mid-Tier und dann kommt halt der Rest der zweiten Runde und so kann man die Tiers early, way too early erstmal sehen.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und das war ja wirklich, es war ja wirklich so Ergebnis unserer letzten Folge ein bisschen.
Ja.
Ja, daher da gerne nochmal reinhören und dann kriegt ihr vielleicht auch ein ganz gutes Gefühl für die Namen, für die so ein bisschen, wann haben wir besonders lange überlegt für sowas und so weiter.
Ja.
Nächste Frage von Carolina Beers. Welche Teams sind dieses Jahr die Top-Landing-Spots für Quarterback, Running Back und Wide Receiver? Und Phil, ganz ehrlich, tue ich mir extrem schwer damit, das jetzt zu beantworten. Vor der Free Agency generell, glaube ich, schwierig. Würde ich gerne nochmal nach der Free Agency beantworten, die Frage.
Ja, also ich habe mir ein paar Kandidaten aufgeschrieben, aber ich kann auch einfach erstmal einen pro Position nennen. Ich habe
Ja, mach
mehrere,
das.
wie gesagt, ich hau die jetzt mal einfach raus. Quarterback habe ich Seattle, wenn sie einen nehmen. Dann Running Back habe ich mir, ah gut, jetzt muss ich mal auf den Namen natürlich des Hörers gucken. Und wenn man jetzt ein paar Pluspunkte sammeln will, dann sagt man vielleicht Carolina, ne? Ja, komm, also Carolina ist bei mir auf jeden Fall dabei. Und ich nenne einfach mal Carolina. Die Running Backs waren da letztes Jahr auch produktiv. Mal schauen, wie es der Head Coach mäßig weitergeht, wissen wir noch nicht, oder? Da haben sie. Nee,
Es
ne?
ist noch keiner besetzt von den
Nee.
offenen.
Genau, und bei Receivern habe ich mir, also gehe ich mit The Obvious One, nämlich Kansas City.
Ja, okay. Buffalo wäre auch spannend.
Ja, also ich hab noch mehrere andere Kandidaten, Buffalo auch, genau. So, ja.
Ja, Wide Receiver ist ja auch so ein bisschen, ja, genau. Da bin ich echt gespannt, wo halt die großen drei irgendwo landen. Das wird echt heiß. Quentin
Ja.
Johnston an 10 zu Philly. Stell dir das mal vor.
Boah, bloß nicht, oder? Also,
Ja,
ich
für
finde.
den wäre das, für die Fantasy Value wäre das viel zu crowded, aber als mal
Ja.
aus Real NFL-Perspektive, Alter,
Ja, das
wie
wäre ganz
beastig wäre das?
krank.
Wenn du AJ
Ja.
Brown und Quentin Johnston hast, dann in der Mitte ist dann noch
Ja.
Goddard und Smitty. Eieiei. Das wäre der Wahnsinn. Ja.
Ja, da muss man mal sehen, aber da. Ich bin mal gespannt, tatsächlich, wann die Wide Receiver von Bord gehen. Also, ich weiß nicht, hast du den ersten Mock von Daniel Jeremiah gesehen? Den habe ich
Nee,
mal in unserem
den
Discord
hast du verlinkt,
gepostet.
gell? Ja,
Ja,
stimmt. Ja, ich hab nicht drauf. Ja.
der hatte, glaube ich, gar keinen Receiver in den Top 20, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Also,
Das
so
wird nicht
richtig,
passieren.
die richtig tief. Nee, glaube ich auch nicht, aber da, also, das war jetzt erstmal kein so gutes Zeichen für die Receiver-Klasse, aber wir müssen, glaube ich, uns darauf einstellen, dass wir Reaches für Receiver sehen, weil die Free Agency Klasse ist ein absoluter Dust. Und naja, also ich glaube, das war auch der Grund, warum Boutte sich letztlich für den Draft doch angemeldet hat, dass da schon gesagt wurde, du könnt sein, dass auch ein etwas schlechterer Receiver doch noch sehr hoch geht. Und ich
Ja.
glaube, dass das dann in die Richtung eher noch geht.
Ja. Eine Frage, weil mich wundert das gerade hier. Ich guck bei Over the Cap gerade die NFL, also die Free Agency Klasse an, auf Wide Receiver.
Ja.
Und hier ist Michael Thomas als Free Agent drin. Was stimmt denn das? Hätte
Nee,
ich jetzt gar
oder?
nicht gedacht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, oder? Ist der auf einem Void Year? Das steht hier so da, dass der auf einem Void hier ist und ich weiß nicht.
Aha.
Also das höre ich das erste Mal irgendwie.
Also,
Ansonsten Nelson Agholor, DJ Chark, Marvin Jones, Julio Jones und so weiter. Das klingt
also.
Jacoby Myers. Das stimmt, glaube ich, alles. Aber naja.
Nee, also laut, also ich bin jetzt mal in den Spielervertrag reingegangen, hat
Ja.
er 24 aber noch Vertrag.
Ja,
Und
genau. Und drei eben. Also
also
das ist ja
da
schon ein
haben die irgendeinen
bisschen
Fehler
komisch.
eingebaut, glaube ich. Weil also er hat Cap Number 14 Millionen, genau.
Ja,
Das
würde mich
scheint nicht
jetzt
zu
irgendwie
stimmen.
wundern.
Das, also das wäre mir auch
Ja.
nicht bekannt.
Okay. Also ansonsten, das ist halt das Ding, die Free Agency, das ist ganz, ganz übel. Also wenn du dir da deinen Wide Receiver Core damit verstärken musst, dann gibt es da ein paar so, ja,
Ja.
solide Pieces, aber du findest, es gibt, also wir sind ganz weit weg davon, dass da irgendwie die Nummer 1 holen kannst.
Ja,
Und ja.
wenn die Headliner der Klasse, ne, Juju, DJ Chark, Myers, Lazar sind, so, dann
Ja,
weißt du
ja,
Bescheid, ne? Das ist
ja.
wirklich nicht viel. Ja.
Es gibt eine Nummer 1 und das ist natürlich Jacoby Myers.
Ja, Nummer 1 Slot Receiver vielleicht im Team,
Ja, genau.
aber mehr auch nicht.
Wenn du einen guten Outside Receiver hast, ja, genau.
Also.
Nein, also im Ernst, es ist übel. Deswegen werden früh Receiver von Bord gehen. Da bin ich
Ja,
mir ganz, ganz,
nehme
ganz,
ich
ganz
auch an.
sicher. Gut, dann die nächste Frage. Take some more. Bijan sieht ja derzeit auch bei euch wie der sichere Konsens 101 Pick für Rookie Drafts aus, selbst in Superflex. Was sind für euch realistische Szenarien, damit ihr einen anderen Spieler doch noch vor ihm nehmen würdet, von Verletzungen abgesehen. Gäbe es zum Beispiel einen Landing-Spot für Young, bei dem ihr ins Grübeln kommt? Also hier steht das Wort realistisch drin. Das ist ganz entscheidend. Daher ein realistisches sehe ich im Moment nicht.
Ja. Bijan fällt aus Runde 1 und landet in einem Scheiß-Spot und Young geht nach Seattle oder sowas. Boah, müsste ich vielleicht schon überlegen, ne? Das aber.
War das jetzt ein realistisches Szenario?
Ja, genau. Deshalb, also so, weiß ich nicht. Glaub nicht.
Ja, ich habe auch schon gesagt, die Niners traden an 1 und Young ist der neue Franchise-Quarterback in San Francisco. Ja. Mit CMC, Ayuk, Kittel, Debo und so weiter, ja, genau.
Nur um sich im dritten Preseason-Game zu verletzen und Brock Purdy übernimmt wieder. Oder Jimmy G, einer von beiden.
Die Geier. Ist wieder da. Ja, genau. Ja,
also,
möglich ist alles, aber ja, also ich glaube, so also ein realistisches sehe ich im Moment wirklich nicht. Es ist schon sehr, sehr deutlich.
Ja, ich glaube auch einfach, dafür sind die Quarterbacks zu schlecht, also in Anführungsstrichen, ja. Oder nicht, sind halt keine Elite-Prospects, so, und ich glaube, das ist einfach das Problem, so, du hast bei jedem gewisse Fragezeichen und deswegen, glaube ich, wird es schwer, ja.
Ja. Agreed. Wir kommen zur Kategorie Buy Sell. Okay, es ist eine Frage. Es ist von Svensson. Ich fände es super interessant, wenn ihr beiden Buy- und Sell-Kandidaten erörtert. Welche Spieler, denen ihr einiges zutraut, kann man aktuell relativ günstig einkaufen? Welche Spieler sollten verkauft werden, bevor der Preis weiter sinkt? In dem Fall denke ich an Spieler, die vor der abgelaufenen Saison einen gewissen Hype erfahren haben, diesem jedoch nicht gerecht werden konnten. Vielleicht noch etwas anders ausgedrückt. Wessen Value könnte spürbar steigen und wessen sinken? Ja, Phil, das ist eine Frage für eine ganze Folge, würde ich sagen, die man da füllen könnte, wenn man denn möchte. Daher schwer zu beantworten. Hast du ein paar Kandidaten für uns so, die man mal nennen kann?
Also ich nehme einen, also ich würde jetzt einen aus jeder Kategorie nennen, bei für mich Lamar Jackson mal wieder. Mhm. Dieses ganze Szenario um seine Verletzung, möglicher Vereinswechsel und sowas. Ich glaube, im Moment sind da sehr viele Fragezeichen, wodurch er günstiger zu haben sein könnte. Sell wäre für mich zum Beispiel Ramondre Stevenson. Der war ja sehr wirklich gut, hat auch ein gutes Jahr gespielt und ich glaube auch, der kann auch nächstes Jahr gut sein, aber die Patriots könnten halt auch Bijan nehmen. Ne? Das traue ich denen durchaus zu, da in den Mitzehnern einfach zu sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach irgendwie einen Running Back und ja, auch vielleicht auch später einfach, aber die werden wohl auf Running Back was tun. Ich nehme mal nicht an, dass sie mit Kevin Harris und, wie heißt der andere Vogel, den sie dann noch gedraftet haben letztes Jahr.
Ah, den mochten wir eigentlich sogar ganz gern.
Sicher?
Oder? Nee, ich glaube schon.
Nicht.
Echt? Ja. Du vielleicht nicht.
Ich nicht.
Vielleicht, ich werde noch mal gucken. Kevin Harris war der 6-Runden-Pick und das andere war ein 4-Runden-Pick, glaube ich.
Ja, den haben sie früher genommen, genau. Mhm.
Ja.
Der kam, war das nicht der aus South Dakota State? Wie hieß der? Ach Gott.
Warum sind wir hier so schlecht in uns das? Pierre Strong,
genau, richtig.
War so ein ziemlich, ja stimmt, du mochtest ihn natürlich gar nicht. Ja. 207 Pfund nur, das geht nicht.
Ja, genau. Also ich glaube mal nicht, dass sie mit Stevenson und den beiden in die Saison gehen. Ich glaube, die werden noch irgendeinen da nachlegen.
Ja.
Zumal
also
die Patriots das auch immer so machen, dass sie quasi in der Pipeline einen haben, den sie dann, damit sie ihre Running Backs nicht verlängern müssen. Damien Harris ist raus, also der wird Free Agent und dementsprechend gehe ich davon aus.
Also Ramondre hatte ich auch aufgeschrieben. Ich bin froh, dass ich noch einen zweiten Kandidaten hier habe. Als Sell. Für mich ein Buy-Kandidat, Russell Wilson. Ich finde, also dieses komplette Missmanagement von Nathaniel Hackett in Denver hat, glaube ich, auch das hat einfach alles komplett nach unten gerissen. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass da auch irgendwann die Geschichten vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm wie bei Urban Meyer rauskommen, aber ich glaube, dass das wirklich ein absoluter Sauhaufen war da in Denver, der gerade offensiv hat halt gar nichts mehr funktioniert und zusammengepasst. Ich glaube, Russell Wilson ist so günstig, den muss man einfach versuchen zu kaufen. Und auf der anderen Seite ein Quarterback, der witzigerweise zumindest mal laut Keep Trade Cut oder hier so Fantasy Kalk in ähnlichen Regionen im Moment unterwegs ist, der, den man da dringend versuchen sollte zu verkaufen, ist Brock Purdy. Denn ich glaube noch nicht an Brock Purdy als Long-Term NFL-Starter.
Ja, aber ich schätze mal, dass der Starter zu Beginn der nächsten Saison sein wird.
Werden wir sehen. Bin gespannt. Ich glaube nur nicht dran.
Du hoffst es nicht, wie ich da raushöre.
Wenn das heißt, er hat einen Super Bowl gewonnen, ist es okay. Aber wenn das ja, heißt, er hat uns ins Championship-Game gebracht und naja, dann wäre ich jetzt nicht so super hyped. Es ist ja okay, der spielt ja echt in Ordnung, aber also vor allem Long-Term für Fantasy, ganz schwierig. Und das ist jetzt eine Chance, da kannst du echt vielleicht für ihn was Signifikantes rauscashen. Und ganz ehrlich, ja, selbst wenn du jetzt sagst, hier, du legst noch einen Late Second drauf und bekommst Russell Wilson dann dafür. Alter, das könnte echt in einem Jahr oder auch nur in 10 Monaten plötzlich aussehen wie, wow, was war das für verrückte Zeiten?
Ich glaube, du kannst es straight up schon machen. Also ich glaube jetzt wirklich, glaube ich schon. Ich glaube, du brauchst nichts mehr drauflegen. Ich glaube, du kannst.
Also ich habe es versucht. Er wurde rejected, aber gut.
Okay.
Ist ja mit der Sample Size von 1. Also
ja.
Probieren würde ich es auch. Straight up immer.
Ja.
Und sind wir ehrlich, es kann ja auch gut ausgehen, theoretisch. Wenn der wirklich der Starter in San Francisco bleibt mit den Waffen, ja, dann, klar, scoren tut er ja im Moment. Muss man sich halt für sich evaluieren. Die nächste Frage kommt von Alligatormilch. Von wo bezieht ihr eure Stats, sowohl In-Season der NFL als auch College-Football-Statistiken für Draft-Prospects? Phil, wie sieht's da aus?
Ja, verschiedene Seiten, PFF, Player Profiler, wie heißt die College?
Campus to Canton.
Campus to Canton, genau. Aha. Ja, so, ne, dann halt natürlich die obvious, ne, die
ESPN,
Klassiker, ESPN,
Pro Football genau. Reference, ja. Sports Reference für College genau. Und so, ne?
Ja. Die Free, also die meisten davon sind ja Free. Ja. Genau. So, das sind eigentlich so die Hauptseiten.
Ja, genau. Kann ich gar nicht mehr zu sagen. So ist es. The Hail Mary fragt, wie steht ihr zum Thema Empire als Erweiterung zu Dynasty? Wir wollen es in einer neuen 12-Team-Liga versuchen und haben uns dazu ein paar Fragen gestellt in Bezug auf Dauer, Siegmöglichkeiten und Einsatz. Das ist das Resultat. Sieg doch Back-to-Back oder 3 Siege insgesamt. Nach 10 Jahren gewinnt, wer die meisten Siege hat. Bei Gleichstand, Splitpot, Einsatz, 15 Euro plus 5 Euro für Empire. Phil, du hast hier mehr Erfahrung. Wie stehst du denn zu den Regeln, die hier in der Liga gedraftet wurden?
Ja, man kann das machen, also wenn man jetzt 3 Siege insgesamt oder Back-to-Back-Siege hat, ne, gut, okay, Back-to-Back ist ein bisschen einfacher zu erfüllen, aber das ist natürlich schon dann auf eine langlebigere Sache ausgelegt. Wenn du einfach 2 Siege hast, so, das ist dann eher kurzfristiger und da muss man eben entscheiden, was man möchte. Ich finde persönlich gut, wenn du jetzt hier 20 Euro Einsatz hast, ja, 5 Euro für einen Empire-Pot ist jetzt dann nicht zu viel, finde ich. Also ich finde, da sollte man, also das ist schon ein bisschen was, damit man, also da muss man schon ein bisschen mehr Einsatz eigentlich spielen, damit man da auch wirklich einen coolen Empire-Pot aufbauen kann, finde ich. Aber letztlich, man ist in der Gestaltung da frei, ne? Also ja. Man muss halt eben gucken, man muss auch zum Beispiel festlegen, finde ich, beim Redraft, also wenn neu gedraftet wird in dem Moment, werden die Teams komplett auf Null gesetzt oder werden zum Beispiel Draftpicks behalten. Ne? Wäre ja auch eine Komponente, weil ich sag mal, sonst natürlich ein Rebuilder in dem Sinne natürlich ziemlich gekniffen ist, möglicherweise, aber das weiß man ja vorher, ne? Also das sind Komponenten, die man eben einfach festlegen kann, taktische Mittel und so, da jeder weiß dann, wo, wie eben die Voraussetzungen sind und ja, ich habe in meiner Empire League bin ich auch erstmal quasi einmal angefangen mit vielen Picks und jungen Talent und da habe ich schon gezittert, als derjenige, der vorherige Sieger war, wieder im Finale stand, habe ich schon gedacht, das könnte jetzt auch bitter für mich ausgehen. Ja. Und das kann, also ist auf jeden Fall eine spannende Komponente. Ich finde es nicht schlecht, um vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen neue Würze reinzubringen und gerade auch natürlich, man hat immer über Jahre eben die Entwicklung, dass es häufig dann eben diese Superteams gibt und andere gar keine Chance mehr haben und das vermeidet man damit so ein bisschen. Also wenn dann irgendwann der Redraft kommt, dann geht es eben von neu los. Ist nichts für jede Liga halt, ne? Sollte man so eine, zwei Ligen von haben, finde ich cool, aber will ich nicht zu viel will ich nicht für jede Liga haben.
Ja, verstehe ich. Ich habe bisher noch gar keine, wäre durchaus ein Format. Da könnte ich mir jetzt auch das mal vorstellen, das mal auszuprobieren oder mal zu spielen. Ändert ja an der Liga prinzipiell nichts, also so von Settings und so weiter sonst her. Ja. Ganz interessant. Generell, also gibt's quasi auch Empire Leagues, bei denen bei dem zweiten regulären Sieg ohne Back-to-Back auch schon ausgezahlt wird, oder?
Ja.
Ah, ist das der Standard sogar? Oder ist das so?
Naja, das ist ja immer, was du selber festlegen kannst. Also das ist ich glaube, da gibt's keinen, also ich würde sagen, das ist der Standard wahrscheinlich, aber muss natürlich nicht sein.
Ja, okay, spannend. Ja, also ich habe da keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung und rein vom Gefühl her ich weiß gar nicht, was da, also Back-to-Back finde ich halt super schwer. Das ist halt, da finde ich 3 Siege insgesamt sogar leichter noch.
Wenn du ein gutes Team hast und zwei, also ich habe ja hier schon mal berichtet von meinem 28-0 Team. Ja,
gut, okay. Das wird in der Empire deutlich schwerer, sowas zusammenzubauen am Anfang, ne?
Oh, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht unbedingt.
Ja, das sind so die Win-Now-Pieces halt schon nochmal aufgewertet.
Ja.
Hätte ich jetzt gesagt.
Die Komponente macht es natürlich wesentlich interessanter, gleich Win-Now zu gehen. Ne? Das ist schon, also ich glaube, wir befinden uns mittlerweile in der Dynasty-Zeit, wo sehr viele doch diese langjährige Komponente sehr hoch gewichten. Und das bringt natürlich dann eine Komponente mit ins Spiel, wo man einfach die Win-Now-Pieces aufwertet, was ich eben nicht schlecht finde.
Ja, absolut. Also spannend. The Hail Mary, nimm damit raus, probiert einfach aus und spielt das, was ihr tatsächlich auch cool findet. Ja, wenn ihr euch darauf geeinigt habt, das ist auf jeden Fall jetzt nichts Unvernünftiges. Nee. Und kann man so definitiv machen.
Ja.
Dann die nächste Frage von Swiss Guy. Wie findet ihr den klassischen League Freeze zwischen dem Ende der Playoffs und dem Super Bowl? Also dem Ende der Fantasy-Playoffs und dem Super Bowl, dass die Liga stillsteht und auch keine Trades erlaubt sind. Sollte der gar nicht stattfinden oder erst nach dem Super Bowl? Ja, also ich weiß nicht. Ich habe ihn überall, wo ich komisch bin und eigentlich weiß gar nicht, ob der sogar in allen Ligen sind, die ich spiele, ist der genau jetzt bis zum Super Bowl. Und ich finde es ehrlich gesagt auch perfekt so.
Ja, Trades sind auch erlaubt, aber das ist
einzig. Gibt es auch welche, da ist es nicht erlaubt. Das verstehe ich nicht. Das finde ich nicht gut.
Nee.
Aber andererseits, ganz ehrlich, es gibt auch im Moment quasi keine Trades. Also hat mal wieder einer stattgefunden in der Liga und das ist der erste seit 2 Wochen, glaube ich.
Ja. Also, ist es im Moment natürlich die Phase, die die meisten nutzen, einfach mal so Football schauen und einfach von Fantasy abschalten, vielleicht sich über seine Siege freuen, vielleicht sich über seine Niederlagen ärgern und ist doch alles okay.
So ist es. Genau, die nächste Frage von Take Some More. Daran anschließend, was sollte man jetzt in Freeze bzw. Offseason bei Trades beachten? Gibt es Do's und Don'ts, vielleicht speziell für GMs, die von Contender zu Rebuilder wechseln oder umgekehrt?
Ja, also vor allem, da wollen wir auch nochmal eine Folge drüber machen, denke ich. Also das wollen wir jetzt vielleicht noch nicht zu tief einsteigen. Kurzer Teaser vielleicht, man sollte nicht in Spieler, die jetzt noch einen hohen Wert haben, aber vielleicht im Draft ersetzt werden, investieren. Ich glaube, jetzt ist der dümmste Zeitpunkt, das zu tun.
Ja, also diese Spieler wie, keine Ahnung, Miles Sanders, Nick Chubb, also eigentlich so diese Running Backs, ist so der Klassiker halt, die jetzt noch Starter sind und dann, das kann plötzlich ganz anders aussehen nach dem Draft.
Ja, genau.
Die nächste Frage nochmal von Take Some More. Ich hau gern mal zwischendurch schnell Trade-Angebote raus, weil es Spaß macht. Aber wenn sie dann raus sind, denke ich mir später beim zweiten oder dritten Blick drauf schon manchmal, okay, war doof jetzt von mir, weil zu billig oder zu teuer. Wie oft passiert euch das noch? Oder vermeidet ihr das, weil jedes Offer von euch vorher komplett durchanalysiert ist? Schwer zu beantworten. Ich, im Großen und Ganzen, ich mache schon auch oft so Quick-Dinger und keine Ahnung, ich glaube, ich regrette das jetzt eher selten.
Ja, klar, man hat auch schon mal Trade-Angebote gemacht, wo man danach gedacht hat, scheiße, so, das will ich gar nicht ausschließen. Definitiv, das passiert hin und wieder auch mal.
Aber selten, nicht, oder? Also so, dass man sich dann plötzlich denkt, shit. Das
weiß ich. Eher dann 2 Monate später oder sowas.
Ja, gut.
das ist aber eine andere Sache. Mein Gott, also. Ich glaube schon, dass wir das Value in dem Moment schon einigermaßen einschätzen können und in der Regel auch Offers machen, die auf jeden Fall okay sind. Und klar, es gibt Offers, wo man sagt, okay, würde ich jetzt im Nachhinein anders machen, aber alles in Ordnung. Also komplette Katastrophe eigentlich nicht.
Passiert eher nicht mehr, das stimmt. Dann haben wir noch 3 Fragen rund um spezielle Spieler. Die erste von Ivan Sorensen, Daniel Jones und Geno Smith. One Season Wonder oder lässt sich langfristig mit ihnen planen? Beziehungsweise hat Daniel Jones jetzt den Durchbruch geschafft? Ich als alter Daniel Jones Truther, also muss er sagen, es freut mich schon ein bisschen, dass er jetzt so das gezeigt hat, was er Fantasy. Es ging ja dabei immer auch vor allem um diesen Fantasy Value und dass er jetzt, ich glaube, hat er die drittmeisten Rushing Yards dieses Jahr gehabt unter den Quarterbacks? Glaube schon. Das hat er halt immer schon angezeigt, also so ein bisschen gezeigt, das Potenzial. Das ist jetzt ganz cool, dass das Wirklichkeit in Anführungsstrichen geworden ist. Auf der anderen Seite hat er die Production gehabt und war trotzdem irrelevant. So, das ist natürlich wiederum blöd. ich weiß nicht. Daniel Jones ist, glaube ich, okay als Quarterback. Also, oder, nee, es ist nicht gut, wenn du als NFL-Franchise Daniel Jones als Starting Quarterback hast. Aber er ist auf jeden Fall ein Starting Quarterback in der NFL. Das finde ich schon. Er ist schon besser als, also er gehört schon zu den Top 20 Quarterbacks, die es so gibt.
Und, ob Top 20 oder Top 25, wie auch immer.
Ja.
Aber er hat sich auf jeden Fall einen Startplatz gesichert mit seiner Saisonleistung, Playoff-Leistung, glaube ich schon. Und man muss natürlich auch fairerweise mal sagen, er hat halt auch niemanden, ne?
Null.
Dem er werfen kann. Und dafür hat er natürlich, wenn der jetzt in New York bleiben kann, die vielleicht nochmal 1-2 Waffen adden, das wäre natürlich schon auf jeden Fall, würde ihn das aufwerten, würde ich sagen.
Ja,
ob es der große Durchbruch ist, okay, warten wir mal ab, aber er wird schon starten, denke ich auch.
Ja, und Geno Smith, ja, also ich muss schon sagen, ich nehme Daniel Jones über Geno Smith, vielleicht siehst du das anders.
Nee. Und, also für Fantasy ist es für mich okay, ich glaube du kannst mit beiden nicht länger als ein Jahr planen praktisch, also dass du...
Ja.
Dass sie quasi, also ich glaube, dass beide in der nächsten Saison starten werden. Ob das im Jahr danach noch so sein wird, I don't know.
Ja. To be dated. Genau. So ist es dann im Prinzip auch. Die kosten nicht viel und die will man aber trotzdem nicht haben. So will man halt sein Roster auch nicht aufbauen. Das sind so der vierte Quarterback in Superflex oder von mir aus noch der dritte. Und dann brauchst du aber schon auch besser noch einen vierten vielleicht dazu. Vielleicht beide noch als 3 und 4. Keine Ahnung, damit kann man dann irgendwie leben. Aber das soll halt, keiner von beiden soll ein zweiter Quarterback sein.
Ja.
Die nächste Frage kommt von TommyH09. Würdet ihr bei meinem Trade für Trevor Lawrence aktuell immer noch Lance plus 1,10 bevorzugen? Übliches Scoring. Einfache Frage.
Ja. Nein.
Ja. Das ist einfach. Natürlich nicht. Trey Lance hat sich verletzt und Trevor Lawrence hat gut gespielt. Das wäre ja schön dumm, wenn man jetzt hier nur für den 1-10 irgendwie die Lance-Seite nimmt. Also, ganz klare Sache. Trevor Lawrence ist ein Top 8-Pick in Superflex Startups und daher absoluter No-Brainer, hier mit Trevor zu gehen. Schmitzer, wie seht ihr den Value von Russell Wilson aktuell? Naja, ich habe meine Meinung gesagt, unterbewertet.
Ja, sehe ich auch so. Glaubst du, würdest du 1,12 für Russell Wilson bezahlen?
Im Moment, klar. Ich glaube im Moment gerade nicht. sobald der Rookie Draft dann kommt, das, ich würde das im Moment einfach mal abwarten, weil ich glaube, die Chance, das läuft halt nicht weg.
Ja, ja.
Und deswegen würde ich lieber den Pick halten im Moment.
Ja, aber ja.
Im Großen und Ganzen dann, wenn du jetzt sagen wir, jetzt passiert nichts Besonderes, jetzt müsste ich nochmal kurz, hast du gerade unseren Mockdraft von letzter Woche, hast du wahrscheinlich auch nicht? Ah, ja. Ich habe ihn auf, schau.
Doch, habe ich auf.
Zach Charbonnet wurde es.
Ja, ja.
Zach Charbonnet oder Russell Wilson, also eigentlich ist das schon kriminell belegt für Russ, oder?
Naja, gucken wir mal. Also ich glaube tatsächlich auch, dass du während des Rookie-Drafts Russell Wilson für einen Second-Round-Pick kaufen kannst in gewissen Ligen. Das glaube ich auch. Ja. Also dementsprechend würde ich das auch so machen, würde nochmal ein bisschen abwarten, würde ihn dann Richtung Rookie-Draft probieren zu holen.
Dann letzte Frage des Tages, auch nochmal von Schmitzer. Free Agency. Welchen Spieler sollte man vor dem Start der Free Agency auf dem Schirm haben? Schwere Frage.
Ja, genau. Also die Receiver haben wir ja vorhin genannt, ne? Die da Free Agents sind. Natürlich Tom Brady.
Ja.
Das muss man einfach nennen, echt, ne? Einfach auch nicht nur für Tom Brady, sondern auch viel mehr zum Beispiel für Devonta Adams oder sowas. Mal gucken, wenn er wirklich zu den Raiders geht oder sowas. Spannend. Die Running Backs natürlich. Also da wird die Landschaft wird, glaube ich, komplett durchgeschüttelt. Also
das wird
da bin ich wirklich gespannt, weil wir haben echt etliche Spieler, die da Free Agents sind und angefangen mit Saquon natürlich. Dann haben wir Leute wie Miles Sanders, wie David Montgomery, Josh Jacobs natürlich, genau. Jared McKinnon muss man wahrscheinlich sogar nennen hier an der Stelle auch. Kareem Hunt, Wahnsinn. Jamal Williams, der vielleicht noch
Rolle spielt. Pollard.
Ja, Tony Pollard, also da sind schon echt etliche Free Agents, etliche gute Rookies, die reinkommen. Und ich glaube, Running Back, ich würde im Moment alle Running Backs, die wirklich einen Wert haben und nicht gerade ein Top-Running Back sind, würde ich halt verkaufen, ne? Probieren zu verkaufen. Ja. Und solche Leute wie Miles Sanders, Montgomery und so, wenn ich die günstig kriegen kann, würde ich tatsächlich sogar eher einkaufen, damit ich, also da kann ja eigentlich nur, der Wert kann nur nach oben gehen, ne, wenn sie dann irgendwo anders landen und vielleicht sogar Workhorse sind.
Wenn die im Moment jetzt bewertet werden als, hey, die sind jetzt dann irgendwo Backup oder die haben sind kein Starter mehr, sagen wir es mal so eher, und das ist mir zu unsicher, dann günstig kaufen. Das ist easy. Ja. Immer Running Big Buddies halt kaufen. Ne?
Ja, und die quasi etwas höher bewertet sind, wie Ramondre, was wir gesagt haben, solche eher verkaufen. Ich glaube, da fährt man ganz gut mit. Ja, ja. Jacobs bin ich wirklich auch gespannt, ob der bei den Raiders bleibt. Und wenn das nicht der Fall ist, wird auch der Raiders-Spot sehr, sehr interessant. Also der
Running Back,
der da der Starter sein wird, wird sehr interessant werden.
Vielleicht wird der sehr overdrafted. So, irgendeiner kommt hin, dem man das nicht zutraut und dann, McDaniels Workhorse. Und dann plötzlich kommt der Narrativ, das Narrativ.
Wer weiß, vielleicht zahlt er auch einfach Damien Harris für ein Drittel von dem, was Josh Jacobs kostet.
Ja.
Und der wird da Workhorse
wird super.
Ne? Also, auszuschließen ist das nicht. Also, ich bin da mal, aber.
Könnte auch ein super ugly Backfield plötzlich wieder werden.
Ja. Das kann man nicht ausschließen, ja.
Ja. Bisschen spannend finde ich noch die Tight-End-Klasse tatsächlich jetzt in der Free Agency. Also Mike Gesicki, Dalton Schultz, Evan Engram, Robert Tonyan. Natürlich, ich meine, Tight-End ist immer ugly, aber das könnte halt dann sein, dass da vielleicht der ein oder andere ein bisschen im Wert schwankt. Kann man alle mal ein bisschen auf dem Zettel haben.
Ja.
Ich finde gerade Gesicki, Schultz, Engram, jeder hat halt schon mal gezeigt, dass er irgendwie so eine Top, ich weiß nicht, zumindest 8 Titan-Season oder so gespielt hat. Kann halt sein, dass die im richtigen Spot das plötzlich wieder sind und dann sind sie zumindest so ein Titan, den du aufstellen kannst und der halt nicht komplett Katastrophe ist und die kosten ja wirklich quasi nichts.
Ja, also Gesicki ist halt auch super billig, ne? Das ist, also ich glaube, den kannst du für einen Drittrunden-Pick easy einkaufen und da können es halt echt, den Shot kann man echt nehmen. Die anderen beiden sind wahrscheinlich teurer. Und also gerade Engram wirst du wahrscheinlich nur für einen Second kaufen können. Und da bin ich echt dann auch raus. Aber Schulz, ja, habe ich jetzt nicht so eine starke Meinung zu. Aber bei Gesicki tatsächlich, obwohl ich ihn hasse,
voll.
Allein schon wegen seines Griddies, das, da kriege ich ja hier zwei Fallen mir ja die Augen fast raus. Das könnte schon spannend sein, wenn er irgendwo als Receiving Thailand dann vernünftig eingesetzt wird, könnte das schon eine Rolle spielen.
Eben. Ist ja am Ende auch nur ein Big Slot.
Ja, genau.
Der als Thailand gelistet wird. Ja. Dafür hat der Mike McDaniel irgendwie keine Verwendung, aber getaggt hat er ihn trotzdem noch vorher. Smart. Ja, super. System Salary Cap ausgedribbelt. Weiß nicht, da war wahrscheinlich irgendwas in seinem Vaporizer drin, rund um die Zeit, sonst kann ich mir die Entscheidung auch nicht erklären.
Ja,
so ist es. Okay, gut, wunderbar. Damit sind wir durch für den Mailbag. Ich danke dir für deine Zeit und würde sagen, wir hören uns eventuell nächste Woche wieder. Wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht die Pause rund um zwischen Championship Game und Super Bowl auch mal für uns als Pause nutzen. Jetzt im Moment ist ja wirklich noch sehr wenig los. Nochmal die Akkus aufladen, bevor es dann richtig in die Draft-Season mit Combine, in die Free Agency, dann eben Rookie-Vorschau und so weiter geht. Da freuen wir uns natürlich drauf. Mal gucken, ob wir uns was Gutes finden. Ansonsten hören wir uns einfach bei gegebener Zeit wieder. Und bis dahin, mach's gut. Die Hörer auch, macht's gut und wir hören uns.
Ciao.
Ciao.